Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Bogenschießen. Folge 39. Antagonisten und Bösewichte. Der zweite Teil.
Herzlich willkommen zusammen, ihr da draußen ZuhörerInnen des Meistergespräche-Podcasts. Wir sind wieder hier versammelt in Illustra-Runde, um uns wieder mal zum zweiten Mal jetzt Teil 2 dem Thema zu widmen, Antagonistinnen und Gegenspieler. Wir haben noch eine ganze Riege von Fragen, aber damit ich auch diesen zweiten Teil jetzt nicht alleine bewältigen muss, habe ich natürlich meine MitmeisterInnen wieder mit eingeladen. Die da wären der Daniel. Hallo, lieber Daniel.
Hallo, Fex sei mit euch, wie immer.
Dann der liebe Magnus, hallo Magnus.
Moin.
Und dann zu guter Letzt noch Josi, hi Josi.
Grüße.
So, ich bin Meister Henny von den Schwafelhelden, mich kennt ihr ja. Und da das jetzt der zweite Teil des Themas Antagonisten ist, werden wir einmal darauf verzichten, jetzt unsere Spiele und Rollenspiel-Highlights zum Besten zu geben. Das machen wir dann wieder, wenn ein neues Thema anliegt, und wir stürzen uns jetzt direkt mit der nächsten Frage einmal hinein. Die erste Frage ist ein wenig aus dem Left Field, möchte ich sagen, denn wir reden ja über Antagonistinnen, Gegenspieler, Erzfeinde, Nemesis, wie auch immer. Aber einen interessanten Aspekt möchte ich jetzt schon mal so zum Aufwärmen aufgreifen, nämlich, welche Rolle spielen Nebencharaktere und Handlanger bei der Unterstützung des Hauptantagonisten? Ein schöner Aspekt. Wer möchte denn heute den Anfang machen?
Welche Rolle die da spielen? Ich finde es gerade aus der Sicht der Spieler dann interessant, wenn sie zuerst einmal mit den Handlangern zu tun haben und nicht mit dem eigentlichen Antagonisten direkt in Kontakt kommen. Wir hatten es ja bei der letzten Folge auch schon gehabt mit dieser Nahbarkeit, Unnahbarkeit des eigentlichen Erzfeindes, Nemesis, was auch immer. Und ich glaube, es ist dann auch für die Also ich glaube, man braucht diese Handlanger als Stellvertreter einmal, und zum anderen ist es, glaube ich, auch für die Spieler dann auch nochmal super faszinierend zu spielen, wenn auch diese Handlanger erst einmal recht unnahbar oder kaum zu besiegen, schwer zu besiegen erscheinen, wie so ein weiteres Hindernis, und wenn sie nachher tatsächlich einen Handlanger dingfest machen, wie auch immer, dass sie dann auch diesen entsprechenden Fortschritt dann auch einmal sehen, aber auch einmal so in der Gruppe für sich dann auch so feiern. Also wenn sie wirklich sagen können, hey, wir haben jetzt quasi die rechte Hand von XY Nemesis zur Strecke gebracht, ja, und das ist dann für sie, glaube ich, ja auch so, also auch so ein gefühlter Fortschritt, ja, also für uns aus Spielleitersicht so ein messbarer Fortschritt, ja, da fehlt jetzt halt eben ein Handlanger, aber ich glaube, für die Spieler kann es nachher relativ schnell so ein Erfolgserlebnis sein, je nachdem, wie groß die Kampagne halt eben ist und wie sehr man das mit dieser Unnahbarkeit ausgestaltet. Das, glaube ich, das war, also zumindest mal bei meiner Gruppe, ein ziemliches Erfolgserlebnis, als sie dann wirklich mal einen handlanger Ding festgemacht haben und ja, halt so dem Hauptantagonisten das Wasser dann so nach und nach abgegraben haben.
Also du meinst, so ein Aspekt ist dann, also eine Sache, die du erwähnt hättest, war dann auch einfach wie so ein Mini-Boss eine Möglichkeit zu haben, so einen großen Erfolg zu erzielen, ohne dass man quasi schon den Hauptboss verpulvert.
Also, ja, okay. Genau, ja.
Ja, gut, interessant. Ein Aspekt, den ich werde versuchen, mich jetzt auf einen zu beschränken, damit ich euch nicht auch jetzt das Wasser, wie Daniel das schön gesagt hat, jetzt unter den Füßen wegsauge. Ich finde, Handlanger sind eine Möglichkeit, etwas düstere oder vehementere Aspekte einzuführen, ohne den Protagonisten, dem Charakter so ein bisschen stark zu zeichnen. Wenn man zum Beispiel überlegt, ein Handlanger könnte wesentlich brutaler sein als der Antagonist, weil Magnus hatte letztes Mal von Gentleman Borberat gesprochen, und ich fände es aber trotzdem spannend, wenn ich die Möglichkeit habe, eine richtige Brutalität, eine ganz bösartige, vielleicht auch sadistische Brutalität irgendwie auszuspielen jetzt in der Figur, die aber dann eben in den Handlanger gepackt wird, der dann eben vielleicht zu gnadenlos ist, und der Antagonist selber lässt das den anderen nur machen, hat gar kein Blut an den Händen, sodass man den immer noch weicher zeichnen kann. Das fände ich zum Beispiel ganz gut. Weil ich finde halt, jemanden jetzt irgendwie ein großes Gemetzel anrichten in einem kleinen Dorf, würde ja teilweise sich gar nicht schicken für einen jetzt fragilen alten Grafen, der da nur die Fäden zieht. So, und da finde ich Handlanger auch nochmal eine gute Möglichkeit, um das eben darzustellen. So.
Oh mein Gott, ich bin gerade bei der Schullektüre Emilia Galotti. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da wird ja, da sagt ja nachher auch der Prinz, der erlaubt ja dann seine rechten Hand in Marinelli, der dann quasi so ohne Skrupel seine Ziele durchzusetzen, weil er unbedingt die Emilia Galotti heiraten will. Oh Gott, Entschuldigung, das war jetzt der Lehrer in mir. Ach du Mann.
Das ist in Ordnung. Wir sind ein Podcast mit Bildungsauftrag.
Ja, aber ich fand Marinelli echt einen richtig genialen Bösewicht, muss ich jetzt echt ehrlich sagen. Den fand ich super, als ich das gelesen hatte. Ja, aber vielleicht muss man da irgendwie Lehrer sein, keine Ahnung.
Vielleicht, wahrscheinlich, ja. Ich kenne es, ich kenne die Geschichte nicht und die Charaktere nicht.
Ja, vielleicht hat es ja ein anderer jemand von unseren Zuhörern in der Schule noch gemacht und hat es noch in Erinnerung, aber ich sag jetzt nichts mehr von der Schule.
Okay. Es sind ja auch jetzt Sommerferien. Ja. Ja, Josi Magnus, Nebencharaktere, Handlanger, was habt ihr da noch so für Gedanken?
Ich hatte gerade den Gedanken, dass ich das sehr spannend finde, dass die Art der Handlanger etwas über den Antagonisten später aussagen können. Also habe ich einen Söldnertrupp, der einfach nur Geld bekommen hat, könnte darauf deuten lassen, dass der Antagonist über viele Ressourcen verfügt. Es könnte aber auch sein, dass die Handlanger aus einer großen Ideologie her handeln, weil sie ja einfach dem Gedankengut des Antagonisten folgen und deshalb ist er vielleicht ein sehr charismatischer Typ. Also es kann etwas darüber aussagen, wie er hinterher ja auch den Helden gegenüberstehen wird. Das fände ich auch ganz spannend. Ich glaube, aktiv so eingesetzt habe ich das noch nicht, aber ich finde den Gedanken irgendwie ganz interessant. Ich glaube, ich würde mal darauf achten in Kampagnen, wenn ich mal welche spiele.
Ja, was bleibt mir da noch? Also, es ist so viel Kluges gesagt worden, da komme ich jetzt mit dem Trash. Je nachdem, wie die Gruppe sich konzipiert, wie der Spieleabend geplant ist und das Timbre der Kampagne ist natürlich super. Wenn du gegebenenfalls so einen richtig, richtig klischeehaften 80er, 90er Comic-Strip-Auftritt des Bösewichtes hinlegst, so wie der, oh Gott, jetzt kommt meine Comic-Wissenslücke, steinigt mich bitte später. Hier der Goblin auf dem Flug-Surfboard bei Spider-Man. Ihr werdet mich nie kriegen und meinen geheimen Plan entsinnen. Erstmal unerreichbar bleibt, dann muss ich gegen das ganze Kropp-Zeug gegen ihn durchkämpfen. Warum nicht? Wenn's gefällt, warum nicht? Andererseits, also ansonsten, ja, mein persönlicher Lieblingsstil, den hast du beschrieben, Daniel. Wobei ich gerne auch einen Plot-Twist noch immer mit drin habe. So die vollkommen unerwartete Wendung. Was ist denn hier los? Aber sonst, ja. Nee, Trash kann auch sein. Hauptsache, alle haben Spaß.
Mir ist gerade noch eingefallen bei dem, was Josie gesagt hat. Wer ist der Bösewicht und welcher Handlanger hat der und was sagt es über ihn aus? Also ich hatte ja auch bei mir, bei dieser umgeschriebenen Borbo-Kampagne, die Konstellation, hab ja schon mal gesagt, Familiendrama. Und da war tatsächlich eine Vaterfigur war dann quasi der Oberhand, also die Obernemesis sozusagen, und der dann hat seine eigene Tochter gegen die Spielerin, also gegen die Helden halt eben geschickt, die dann die ausführende Kraft war. Und das war auch echt ziemlich faszinierend. Gab es auch ein paar echt richtig, richtig gute Szenen mit dieser Erreichbarkeit, Nicht-Erreichbarkeit. Ja, vielleicht kommen wir dann später noch dazu, aber genau das wollte ich noch hinzufügen. Also wenn irgendwas tatsächlich so durch Familienbande, wenn du so eine Familienbande quasi gegen dich hast, beziehungsweise gegen die Spieler halt eben hast. Das ist auch nochmal was ganz Dramatischeres.
Magnus, du hattest ja auch Plot-Twist angesprochen und ich finde, also ein Aspekt, Daniel, das ist damit bestimmt auch vereinbar mit dieser Familienidee, ist natürlich, dass man innerhalb der Kampagne und der Geschichte auch ausspielen kann, dass der Handlanger, je nachdem, und der Protagonist dann auch irgendwann untereinander nicht mehr grün sind und dass das vielleicht bewusst gesteuert wird oder nochmal Tiefe bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel so an klassische Kapitän- und erste Offiziersgeschichten wie die Bounty denkt und so. Das ist ja ganz faszinierend. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, die Heldinnen sind Gefangene und dann gibt es aber Reibereien zwischen dem Handlanger und dem Bösewichten und das kann man dann ausnutzen, beziehungsweise schafft noch eine ganz andere Dynamik. Das ist auch nochmal eine Ebene, die man anspielen kann, finde ich. Das finde ich auch ganz gut. Sehr schön. Nebencharaktere und Handlanger. Eine schöne Frage. Jetzt kommt die nächste Frage. Hat jemand noch was dazu von euch? Zu Handlanger? Und sonst sagt es, sonst könnt ihr es ja später nochmal einbringen. Die nächste Frage ist wirklich so eins der großen Säulen von Antagonisten. Da können wir auch von Hölzchen auf Stöckchen auf was auch immer kommen. Es geht um die Motivation. Die Motivation des Antagonisten. Antagonisten brauchen eine Motivation, anstelle einfach nur da zu sein. Auch die Gruppe braucht eine Motivation, sich mit den Antagonisten zu messen bzw. anzulegen. So, was sind jetzt eure Gedanken zu Motivation? Welche Motivation braucht ein Antagonist? Braucht er überhaupt eine? Und wenn ja, wie muss die ausgeprägt sein? Wenn überhaupt, gibt es verschiedene Arten von Motivation und wie macht man die sichtbar? Also dieser ganze Aspekt Motivation des Gegenspielers. Was fällt euch dazu ein, jetzt besonders für die SpielleiterInnen da draußen, um das jetzt irgendwie einzubauen? Wer möchte denn diesmal anfangen? Magnus, damit du das Kluge mal sagen kannst.
Ja, genau.
Fand es übrigens, dass du Trash und Klug gegeneinander gestellt hast als gegensätzlich, fand ich ja ein bisschen bedenklich. Du.
Ja, das stimmt. Das
stimmt als großer Trash-Verfechter.
Das stimmt allerdings. Und ich glaube auch, dass der Begriff Tombre vielleicht gar nicht passend war. Aber das soll uns jetzt egal sein.
Aber nein, ich fand es sehr schön. Ich habe mich sehr amüsiert über diesen Begriff.
Ja, gern geschehen.
Der Begriff Tombre hat viel Couleur.
Très bien. Also,
so viel zum Bildungsauftrag hier im Podcast.
Contenance.
So, wie war bitte nochmal die Frage? Also, das Ziel des Antagonisten. Die Motivation, oder? Genau.
Ja. Genau. Hör doch mal zu, wenn ich dir was in Frage stelle.
Ich finde ja, dass die Tragik, das Ziel zu verfolgen, das Richtige zu tun, aber Chaos und Leid auszulösen dabei, ohne das beabsichtigt zu haben, ist eine schöne Motivation einerseits. Also der Antagonist ersucht quasi etwas in seinen Augen Wichtiges, Förderndes, Sinnvolles, Sinnstiftendes zu machen. Es ufert aber aus, beziehungsweise es läuft schief, immer wieder, ständig. Oder es ist, und die Kennenden werden erkennen, dass ich mich gerade wieder auf die Borberat-Kampagne stürze, wird praktisch in der Person glorifiziert und löst praktisch da eine Gefolgsamkeit aus von lauter Schergen und Scherginnen, die aus dem ursprünglichen Ziel etwas Schändliches machen und deshalb aufgehalten werden müssen. Das ist auch wieder eine Motivation, die mehrere Ebenen hat. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also in ihrer Umsetzung mehrere Ebenen hat. Finde ich gar nicht schlecht.
Wer möchte darauf antworten?
Ich glaube, ich würde da auch einhaken. Es ist jetzt echt super allgemeingültig, aber es können aber da auch tatsächlich niederträchtige Gefühle auch eigentlich eine Motivation sein, ja, wie beispielsweise allein Rache. Also ich meine, Rache ist jetzt natürlich, ja, es ist halt ein ziemlich heftiger Motivator, es ist ein bisschen primitiv, ja, aber Rache, ein Rachegedanke kann auch eine ziemlich treibende Kraft sein, sodass jemand halt wirklich auch zu einem extremen Gegenspieler wird. Also es können auch tatsächlich wirklich nur Gefühle oder Emotionen sein, die aus einer Figur dann eben Antagonisten machen, je nachdem, wie stark dieses Racheverlangen halt eben ist. Wobei eigentlich Rache an sich ist ja schon eigentlich was ziemlich Starkes. Also es können, wie gesagt, auch Emotionen sein. Ja, negative, niederträchtige Emotionen, die ihn dann eben antreiben. Und wieso es dann halt eben ein Rachegedanke ist, da kann man ja nachher eigentlich auch eine recht gute Geschichte sich eben ersinnen, die dann vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten anbietet. Die hat, also dieses Rachemotiv ist ja nie wirklich wasserdicht. Ja, es ist ja immer erstmal sowas, etwas, was den Antagonisten erstmal packt und antreibt. Aber es bleibt dann immer noch so diese Hintertür offen. Man kann ihm ja ins Gewissen reden. Mal so ganz simpel ausgedrückt. Ja, man kann ihm die Rache quasi irgendwo irgendwie vielleicht doch noch ausreden. Also, und dadurch ergibt sich ja auch schon wieder so ein bisschen eine Komplexität, ja, zu diesem Antagonisten.
Da finde ich es aber wichtig, wenn ich mal konkret darauf eingehen kann, was du sagst, Daniel, man kann ihm die Rache ausreden, dass man das als Spielleiter dann allerdings auch oder Meister auch anbietet. Also wenn man jetzt sagt, du hast einen Antagonisten, der will sich rächen an irgendeinem Landstrich und möchte deswegen den roten Rubin unter dem Tempel der Shaq-Fu haben oder so. Und wenn du sagst, okay, das ist die Story und die Spieler müssen jetzt in den Tempel gehen und den Rubin zuerst klauen, dann brauchst du auch gar nicht so eine unglaubliche Motivation zu bauen für den Antagonisten. Mhm. Und deswegen möchte ich nur einmal darauf hinweisen, dass man, wenn man das schon anbietet, dieses Narrativ, dass man dann auch erlauben muss, dass die SpielerInnen vielleicht sagen, okay, wir umgehen jetzt den Plot und suchen die direkte Konfrontation oder die Ersatzbefriedigung für den Antagonisten. Also da muss man dann auch darauf gefeit sein, dass man halt quasi das Abenteuer dahingehend öffnet. Weil ich hatte jetzt auch schon, diese alten Abenteuer, die Spiele, die bieten das ja erstmal gar nicht an. Da würde ich jetzt, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die Antagonisten auch nicht mit unglaublich viel Motivation ausstatten, weil da sonst denken ja auch alle, okay, da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Die gibt's aber gar nicht. Also zumindest in den Abenteuer für sich dann gesprochen, nicht grundsätzlich. Ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen.
Ich finde es interessant, dass ihr unterschiedliche Arten von Motivation angesprochen habt. Der erste Gedanke, der mir tatsächlich dazu kam, war, dass eine Motivation für einen Antagonisten absolut wichtig ist. Weil, also es ist ja generell so, man braucht Ziel im Leben oder nein, nicht man, ich brauche ein Ziel im Leben. Ich schreibe das den Charakteren, den Antagonisten zu, dass sie halt auch ein Ziel brauchen, eine Motivation haben, um überhaupt welchen teuflischen Plan, auf welcher Grundlage auch immer, umzusetzen. Und ich finde die Motivation deshalb so unglaublich wichtig, dass halt nicht der Antagonist, wie in schönen alten Dungeons, in der letzten Kammer wartet darauf, dass die Helden kommen, damit sie ihn töten können, sondern dass er halt einfach sein Ding durchzieht, durch die Motivation, die im Hintergrund steht, dass Dinge passieren im Hintergrund, die ein Abenteuer am Laufen halten, dass der Antagonist halt seinen Weg geht, seiner Motivation folgt und ja, die Helden dürfen auch damit interagieren. Aber wenn sie es nicht tun, macht er halt trotzdem weiter. In meinem Kopf ergibt das Sinn.
Ja doch, dass die Motivation für sich steht und nicht nur direkt mit der Handlung der Helden verknüpft ist. Meinst du das?
Ja, genau. Ja. Genau das meine ich.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das ist eine ganz andere Art, so das Abenteuer zu schreiben. Also wenn man halt das einfach nicht nur wartet, bis was die Helden machen, sondern dass man, wenn die Helden auch nichts unternehmen, es weitergeht. Das ist besonders für längere Kampagnen ja interessant. Wie würdet ihr denn sagen, inwiefern, zu welchem Grad und wie würdet ihr die Motivation des Antagonisten denn der Spielgruppe nahe bringen? Also zu welchem Zeitpunkt und wie würdet ihr das quasi auf den Tisch bringen? Oder sollte man, muss man das überhaupt? Weil es ist ja ein spannender Aspekt, aber ne? Wie am besten tun und ja.
Hätte ich jetzt im Deutschunterricht besser aufgepasst und wüsste, wie man einen Spannungsbogen richtig nennt und die einzelnen Phasen davon und.
Drei Akte oder fünf Akte? Was willst du haben?
Ich weiß es nicht. Ich muss mich gerade zusammenreißen, keinen Quatsch zu sagen. Ich finde es gut, es als Teil der Lösung zu nehmen, dass gegebenenfalls das Erkennen und Durchschauen der Motivation des Antagonisten zur Lösung der Kampagne beiträgt. Oder auch zum Lösen vieler Rätsel, die vorher nicht nachvollziehbar waren. Oder aber es dazu dient, die nächsten Schritte vorauszuahnen, um endlich mal das Heft in der Hand zu haben oder ne, die Initiative ergreifen zu können, während man vorher eher reagiert hat. Dann finde ich das dann kriegt die ganze Kampagne auch so einen eigenen, besseren Drive.
Ja, absolut. Ja, ich würde damit ein bisschen warten dann natürlich, nicht von Anfang an und also zumindest nicht in Gänze und ich muss da wieder das aufgreifen, das Stichwort von dir, Magnus, Plot-Twists. Natürlich kann die Motivation am Ende eine ganz andere sein, als man erstmal denkt. Und dieses typische irgendwas wird, also es gibt diese Kinder- oder Teenie-Serie, die heißt Miraculous, da ist auch ein Bösewicht. Der will am Ende, eigentlich will er seine tote Frau zum Leben erwecken wieder. Und das kommt dann erst später in der Geschichte zum wird dann erst bekannt. Und das ist, finde ich, zum Beispiel sowas ist auch eine schöne Sache, dass man dann vielleicht erstmal sagt, hoch, so, das will der Bösewicht eigentlich. Und dann vielleicht auch überlegt, okay, ist das Ziel nicht eigentlich dann vielleicht doch irgendwie gut oder zumindest für ihn gut oder könnte man ihm nicht anders helfen, etc. Daniel, Josi, was meint ihr denn dazu? Inwiefern bringt man das denn auf den Tisch für die Spieler, so die Motivation? Wie kann man die darstellen? In welchem Maße?
Also ich glaube in erster Linie, dass die Motivation auf keinen Fall unentdeckt bleiben sollte. Also ich finde das sehr wichtig, dass spätestens in der Abschlussszene, wenn vielleicht der Antagonist bereits besiegt, beredet, was auch immer wurde, dass ein Brief gefunden wird, in dem die Motivation nochmal erklärt wird oder so. Also irgendwann muss die Motivation aufgedeckt werden. Nein, es muss gar nichts. Ich empfinde das als gut, wenn die Motivation aufgedeckt wird, einfach damit sich viele Fragen lösen, die vielleicht im Laufe einer Kampagne oder eines Spiels generell entstanden sind. Situationen, die sich plötzlich rückwirkend erklären, andere NSCs, warum die sich so verhalten haben und so weiter. Aber wann oder wie, ich glaube, das kommt ganz auf den Antagonisten an und auf die Kampagne generell. Also ich fände es sowohl in Ordnung, direkt von Anfang an zu wissen, womit man zu tun hat und warum der so agiert, wie er agiert, als auch ganz zum Schluss, wenn eigentlich schon alles vorbei ist. Ich bin mit beiden fein.
Hängt so ein bisschen vom Ausmaß der Kampagne ab, ob die so politisch ist oder so vielleicht auch. Ne? Also streckt die sich jetzt über Jahrzehnte oder nur über eine Woche etc., dann kann man das vielleicht schneller oder das so. Daniel, was ist mit dir?
Ich versuche gerade, das alles gedanklich irgendwie so runterzubrechen, dass ich das in so einem kurzen Beitrag bringen kann. Bei uns war halt, ich habe so eine exemplarische Situation. Bei uns ist es dann tatsächlich passiert, dass in der Spielergruppe gab es eine Spielerin, die hat eine Schwarzmagierin gespielt, die hieß Lynn. Und durch dieses Familiendrama in der Kampagne war halt ihre Zwillingsschwester, ihre unentdeckte Zwillingsschwester sozusagen auf der Seite der Bösen. Ja, und da war aber auch, also ihr Vater, das heißt also der Vater von diesen beiden Zwillingstöchtern, der war auf der Seite der Borboratianer. Und die hatten dann per unglaublichen Zufall, und das habe ich denen dann echt einfach gegönnt, haben sie halt diese böse Zwillingsschwester in die Finger bekommen. Und die Gelegenheit, die hatten halt unglaubliches Würfelglück. Ich war da selber erstmal so völlig schockiert, dass ich nicht ganz genau wusste, oh Gott, was mache ich jetzt aus der Situation? Und habe dann gedacht, ja, okay, die werden sie jetzt wahrscheinlich, wenn sie wieder zu Bewusstsein kommt, die werden ihr Fragen stellen. Und dann habe ich gedacht, dann gib ihnen doch einfach ein paar Infobröckchen, weil die hatten halt bisher diesen Vater noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben halt immer gedacht, dass diese böse Zwillingsschwester, dass sie die eigentliche Antagonistin ist in diesem Familiendrama. Und dann kam aber noch raus, sie hat es dann halt einfach durchblicken lassen, dass halt dieser Vater von ihnen beiden noch am Leben ist und dass er der zweithöchste Handlanger dann irgendwie in dieser von mir ausgedachten neuen Barbara-Kampagne ist. Und das war halt wirklich so eine total coole, intensive Szene, weil ich glaube, die haben da zu dem Zeitpunkt schon tatsächlich am Spieltisch 2 Jahre verbracht, bis es zu diesem Punkt kam. Und das war dann natürlich für sie wirklich so ein ziemlicher Augenöffner und dann sind auch die Kinnladen runtergeklappt. Aber da musste ich dann tatsächlich im Vorfeld schon tatsächlich wirklich wissen, was treibt denn einmal diese böse Zwillingsschwester an, was treibt dann diesen Vater eben an. Und da habe ich halt wirklich einfach diese Vorgeschichte gebraucht, dass das Ganze nachher auch tatsächlich in sich stimmig gewesen ist bis zum Ende. Also die Vorarbeit musste ich da tatsächlich schon geleistet haben, um das Ganze ziemlich, also so authentisch und wirklich logisch rüberzubringen, wieso die überhaupt so handeln. Das war das, was Josie dann gesagt hat. Dann guckt man sich nachher die Charaktere im Nachhinein noch einmal an und dann weiß man auf einmal, ja klar, wieso haben die eigentlich so gehandelt? Dass es halt eben logisch ist, dass es halt nachvollziehbar ist, dass es halt so wirklich, wirklich lebhaft, organisch irgendwie wirkt. Ja, also dieses kleine Zuspielen von diesen Infobröckchen nach langer Durststrecke, das ist wahrscheinlich so. Durch einen Handlanger ist wahrscheinlich eine recht, recht gute Methode, aber dieser Handlanger verliert dann halt auch nicht alles, weil der, keine Ahnung, der entkommt dann doch noch irgendwie oder das Gespräch wird unterbrochen oder ja, gibt es nachher genügend Gestaltungsmöglichkeiten, wie man das dann enden lassen kann.
Oder hat sogar noch ein eigenes Ziel. Ja. Ja, ich finde, also ja, die Komplexität, das hast du, ist sehr schön, wie du das natürlich gebaut hast. Aber ich denke, du hast ja gesagt, die hatten wie lange? 2 Jahre waren die schon in-game unterwegs oder out-game? Mhm. In-game schon, das ist natürlich dann auch klar.
Nee, auch out-game.
Also die out-game haben auch, achso. Ja. Ja, also es gibt diese verschiedenen Ebenen bei Bösewichten. Ich finde es ganz interessant, weil in dem Dungeons and Dragons Quellenbuch, ich weiß nicht, ob es Spielerhandbuch oder Spielleiterhandbuch, ist am Ende so eine Leseliste, empfohlene Leseliste sogar, was man lesen sollte an Romanen oder irgendwelchen. Und da sind sogar Handbücher für Drehbuchautoren vorgeschlagen für Leute, die Kampagnen bauen. Das macht ja Sinn. Ich habe da auch mal so ein paar Videos drüber, einen Podcast drüber gelesen, wo dann jemand sagt, es gibt die Motivation, das ist das, was antreibt. Dann gibt es das Ziel, das, was die machen wollen, weil sie denken, dass das die Motivation dann tatsächlich erfüllt und die Art und Weise, wie sie das Ziel erreichen. Also es gibt ganz viele komplexe Ebenen, die man übereinander stapeln kann, wie so ein Kuchenmodell. Das heißt, wenn man sowas spielt wie Daniel jetzt, finde ich, kann man sogar sagen, die Motivation bleibt gleich, die Ziele können sich ja sogar ändern. Wenn man so ein politisches Intrigenspiel macht, wo dann Leute wirklich dann wendehell sich auf einmal anfangen, doch ganz andere Sachen zu verfolgen und die Seiten zu wechseln und so weiter, das ist natürlich auch spannend, selbst wenn die Motivation gleich bleibt. Ach, ob ich mit den Schwafelhänden jemals zu sowas komme? Naja, gut. Ich habe von Corny alias Greifax nochmal auch ein schönes Statement zur Motivation, wie er das als Spieler sieht. Das würde ich gerne auch nochmal vorlesen. Ich finde bei Antagonisten wichtig, dass sie glaubhaft sind und aus ihrer Perspektive nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Also nicht einfach nur böse, um böse zu sein, sondern ein gewisses Ziel verfolgen. Und dafür bereit sind, über Leichen zu gehen, Grenzen zu übertreten. Und zwar mit einer gewissen Intelligenz. Das unterscheidet den Gegenspieler vom reinen Endboss, der zum Beispiel einfach nur sehr stark oder tanky sein kann oder fliegen kann, fettere Waffen hat oder was auch immer. Ein Bowser würde ich zum Beispiel nicht als Gegenspieler sehen, also von Mario, für alle Muggles da draußen. Dazu braucht es mehr als einen Stachelpanzer und ein verhöhntes The Princess is in another castle, Mario. Professor Moriarty ist ein gutes Beispiel. Stimmt, Professor Moriarty ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich finde, Professor Moriarty ist ein gutes Beispiel, weil der entwickelt sich ja irgendwann zu einem Gegenspieler, dessen Ziel es ja auch ist, Sherlock Holmes ein bisschen zu zeigen, dass er der Klügere ist. So. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wunderbarer Aspekt. Wenn man so einen Antagonisten hat, den man besiegt, aber nicht indem man ihn tötet, sondern indem man ihm einen Strich durch die Rechnung macht, der dann halt aber immer weiter versucht, mit neuen Plänen, wie in so einem Frühstücksfernsehen-Cartoon, immer mit neuen Ideen an den Spieler. Irgendwie, das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Sagt eigentlich, The Princess is in the Nether Castle, sagt doch eigentlich der kleine Pilz und nicht
Bowser, genau, ja. Oder?
Sagt der kleine, das ist Pilz, richtig.
Ja. Corny, ich weiß genau, du wirst dich ärgern, wenn du das hörst. Oder wahrscheinlich sagt er jetzt, nein, in Nintendo 64 in Level 19 sagt das Bowser. Der Pilz sagt das. Habt ihr noch was zum Thema Motivation? Also erstmal so grundsätzlich, wir schneiden das sowieso jetzt gleich noch ein paar Mal an, bestimmt, aber...
Also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, es hat halt echt unglaublich Spaß gemacht, sich diese Lebensläufe auszudenken. Ich muss wieder sagen, ich habe halt Kampagnen geschrieben, selber ausgedacht im Rahmen dieser Boborats-Rahmenhandlung. Und das hat echt unglaublich Spaß gemacht, sich das einfach zu überlegen, was ist denen passiert, diesen Antagonisten und auch diesen Handlangern. Wieso sind die so geworden? Auch rückblickend, also ich habe auch geguckt, was sollen die Antagonisten jetzt quasi tun als Gegenspieler, und dann halt quasi rückwärts gedacht, was ist denn denen passiert in der Vergangenheit, dass die so geworden sind, dass sie dann nachher hier sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode, um so einen Antagonisten zu schreiben. Also wieso ist dieses Resultat jetzt, mit dem die Helden konfrontiert sind, so? Was ist da auf dem Weg dahin passiert? Und da kann man, glaube ich, einfach seiner Kreativität einmal freien Lauf lassen. Und ich glaube, man wird da von sich selbst überrascht sein, auf was für coole Ideen man da eigentlich kommt. Ja, weil das halt eben eine Figur ist, die packst du halt eben nicht mit Samthandschuhen an, sondern die kann halt echt Traumata erlebt haben, Verluste erlebt haben, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwelche Fehlinformationen eingeimpft bekommen haben, auf irgendwelche Lügen hereingefallen sein, ja gerade bei meinem Vater und Tochter gespannt haben, eingeimpfte Lügen eine ziemlich wichtige Rolle gespielt, die halt dann die Tochter sehr verändert hatten, dass sie halt völlig das Gegenteil von ihrer Zwillingsschwester geworden ist. Also da ist echt unglaublich viel möglich, und wie gesagt, es macht halt einfach mehr Spaß, weil man da halt eben die Samthandschuhe ausziehen kann bei der Motivation und bei dem Lebenslauf von diesen Antagonisten.
Ja, bitte, Josi.
Da wir ein Audio-Podcast sind, möchte ich kurz darauf hinweisen, wir nehmen den zwar per Video auf, es war gerade fleißiges Nicken von allen anderen Beteiligten zu sehen.
Ja, das stimmt.
Einmal für alle Zuhörenden. Absolut, ja.
Ja, wenn man, das ist absolut richtig. Ich meine, du hast ja diese Familiensache geschrieben, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in das Fantastische geht, hast du ja auch tausendjährige Vampire, die ganz andere Motivationen haben, oder irgendwelche anderen oder Androiden etc. Das ist ja auch nochmal ein wunderbarer Aspekt, das anzuspielen. So. Gut, wir gehen mal eine Frage weiter. grundsätzlich, wenn wir solche Sachen hier frühstücken, wenn ihr dazu noch Ideen, Gedanken, Kommentare habt oder weiterführende Fragen oder selber denkt, ich würde zur Motivation gerne auch noch was sagen, dann schreibt uns an bei Discord. Wir antworten entweder direkt bei euch, kommen mit ins Gespräch oder nehmen es in den nächsten Folgen mal mit auf noch. Also, ne, ich kenne das selber vom Podcast hören. Lasst euch da die Energie nicht nehmen. Ne? Entfaltet euer Potenzial und schreibt uns. Die nächste Frage. Wie können Antagonisten denn dazu beitragen, die Charakterentwicklung der SpielerInnen zu fördern? Daniel oder Josi oder Magnus?
Ich dachte gerade zuerst, Antagonisten schmeißen ja den Protagonisten ganz gerne mal Herausforderungen in den Weg. Von verschlossenen Türen, irgendwelchen Handlangern, allem möglichen anderen, was so passieren kann. Und über das an Herausforderungen wächst man. Wenn alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und eine schöne Blumenwiese ist, wird sich der Held wahrscheinlich nicht so sehr entwickeln, außer er ist Pflanzenfreund und pflanzt dann die Blümchen auf der Wiese um, wie mein Halbelf in D&D. Aber ich denke eher, dass die Herausforderungen des Antagonisten für die Protagonisten das sind, was da zur Charakterentwicklung beiträgt, dass die Protagonisten über sich herauswachsen können, dass die merken können, oh, ich komme doch mit dieser Situation klar, oder am Anfang komme ich vielleicht noch nicht damit klar, dass da plötzlich 10 NSCs auf mich zugestürmt kommen, aber irgendwann schaffe ich das. Einfach da so die Entwicklung zu sehen.
Ich denke, dass auch bei den Helden so eine Entwicklung in verschiedene Richtungen auch tatsächlich nötig ist, um jetzt beispielsweise so einen Kampagnengegner wie beispielsweise Boborat eben zu besiegen, weil du musst da ja auf ganz andere Arten versuchen, irgendwie gegen ihn Fuß zu fassen. Also es kann ja jetzt einmal wirklich so ganz einfach sein, der Kampf gegen seine Handlanger. Dann kann es beispielsweise sein, du musst halt irgendwie, keine Ahnung, Kontakte knüpfen, du musst auf andere Ressourcen irgendwie kommen, du musst nach irgendwelchen alten Artefakten suchen, du musst Reisen bestehen, Reisen in gefährliche Gegenden. Also es ist halt dann so, einmal so breit gefächert, was dann tatsächlich die Fähigkeiten der Charaktere betrifft, wo du dann auch verschiedene Leute brauchst, um diese Fähigkeiten, oder wo du halt einfach verschiedene Leute brauchst, um das bestehen zu können. Und ich glaube, eine Sache, was dann auch in meiner Gruppe passiert ist, es hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert, dass eine Spielerin dann versucht hat, diese vorher erwähnte böse Zwillingsschwester vor ihrem bösen Vater dann zu retten und auf die andere Seite zu ziehen. Und da hat sich einfach nochmal eine ganz andere Art von Spiel ergeben, weil diese Spielerin dann wirklich so viel Empathie reingesteckt hat in diese Rolle und auch dieses in sich Eindenken in diese Handlanger-Antagonistin, bis es ihr irgendwo dann tatsächlich gelungen ist, die irgendwo dann mal so zu greifen, dass es dann nach viel, 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 viel Arbeit irgendwann mal auch gelungen ist, diese vermeintliche oder beziehungsweise diese Antagonistin auf deren Seite zu ziehen. Wobei es dann nachher immer noch Komplikationen gab. Ja, aber das war halt nochmal so eine ganz andere Art von Spiel und von Möglichkeiten, die sich da aufgetan hatten.
Also, eine Sache hast du gesagt, dass man den Spielerinnen abverlangt, andere Ressourcen zu benutzen. Und das möchte ich nur noch einmal kurz aufgreifen. Ich finde es ganz spannend, wenn man schaut, auf welches Schlachtfeld kann ein Antagonist die Spielergruppe ziehen, wo sie nicht versiert sind. Also bin ich ein Antagonist, der den 5 Goblins schickt? Klar, die machen die platt, fertig. Aber zum Beispiel Rufmord. Wenn auf einmal die Spielergruppe in der Stadt gesucht wird, weil der Antagonist das fingiert hat, ist für je nach Gruppe beziehungsweise je nach Charakteren vielleicht etwas, mit dem die erstmal gar nicht umgehen können. Ja, müssen ganz andere Lösungsansätze finden. Und das finde ich, so kann man einen Antagonisten auch bauen, der dann auf einer ganz anderen Ebene angreift, sage ich mal. Mhm. Besonders wenn der Antagonist jetzt vielleicht ein Herzog ist oder ein Graf, wo man sagt, ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Wir können ja nicht, du kannst nicht ab den Landsitz gehen und den einfach plätten. Es geht nicht. Du musst anders handeln. Und da kann man als Meister natürlich gucken, was kann die Gruppe nicht, beziehungsweise was hat die bisher gemacht, und dann gezielt einen Antagonisten auch so bauen, dass der einfach auf einer anderen Ebene funktioniert.
Ich hatte bei mir in der Gruppe auch diese Szene, da hat die Antagonistin, also diese böse Zwillingsschwester, hat es dann tatsächlich auf legalem Wege geschafft, das Haus dieser Spielergruppe, die hat sie quasi enteignet. Weil das Haus lief halt auf dem Namen ihrer Mutter. Sie war halt eine von den Zwillingsschwestern. Die eine Zwillingsschwester ist zwischenzeitlich, also die Gute ist leider gestorben im Lauf der Kampagne, und diese böse Zwillingsschwester hat dann rein legal gesagt, die müssen das Haus räumen, hat die Gardisten vorbeigeschickt und die haben sie rausgeschmissen. Und das war für die Spieler auch erstmal so was ganz Neues, weil das war halt so ein Angriff auf so einer Ebene. Wie du gerade gesagt hast, du kannst 5 Goblins, 10 Goblins vorbeischicken, ja, die machen sie platt, aber wenn dann halt irgendwie so die Stadtverwaltung oder wer auch immer da steht und sagt so, hey, ihr müsst aus dem Haus raus, weil das gehört ihr, das war was völlig Neues.
Magnus, wir sind zu klug für dich. Ist es das? Sagst du das jetzt wieder? Du kannst nichts mehr sagen.
Gib zu, du möchtest das hören. Nee.
Aber ich möchte, dass du bei der nächsten Frage als erster mal antwortest.
Das ja, okay, nicht. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das
hatte ich sehr, sehr gerne. Zurück,
ja. Ja. Ich muss wirklich überlegen, weil wieder schon alles kam. Also das Ding ist, man wächst an Aufgaben, man wächst an Problemen. Ja, man kann natürlich auch gezielt, zwar ein bisschen auf der Meta-Ebene von der Spielleitungssicht her, aber den Spielenden natürlich immer so eine Szene hingeben, wo sie ihre Kernkompetenzen gerade vermissen dürfen. Dass der Antagonist das tut. So muss man natürlich gut Haus mithalten, weil, ich sag jetzt mal, Spielende wählen MagierInnen, weil sie MagierInnen spielen und erleben wollen. Und wenn man denen dann die Magie nimmt, ist natürlich ein bisschen mau. Dass man quasi sowas macht, das könnte man machen. Ich sehe Objections.
Nein, das ist nur meine generelle Meinung, dass man das Abenteuer und die Spielwelt nicht an die Charaktere anpassen sollte. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Nee, aber das ist nur darauf, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Greift ja ein bisschen auf, was Daniel und ich auch gesagt haben, ne, dass man die so ein bisschen in fremde Gestaden schickt. Jetzt habe ich aber eine Frage für dich, Magnus.
Bitte.
Die musst du jetzt als erster beantworten. Es geht so um die Herausforderung des Antagonisten und das Besiegen, in Anführungszeichen. Wie balanciert man die Macht eines Antagonisten, damit er eine Herausforderung bleibt, beziehungsweise die Spieler nicht frustriert? Habt ihr da Techniken oder Regeln, die dabei helfen? Und, die Frage stelle ich jetzt mal direkt im Anschluss, passt dazu, wie geht man mit der Möglichkeit um, dass Spielercharaktere den Antagonisten früher als geplant besiegen?
Okay, da hätte ich eine Gegenfrage zu. Soll es vermieden werden oder soll es ermöglicht werden? Das letzte.
Dass die, wie geht man damit um? Also in dem, also ich lese aus der Frage raus, dass es, was man macht, dass die Helden den Antagonisten früher als geplant besiegen, ist ja dann nicht gewollt. Also früher als geplant. Ja,
würde ich auch so sehen.
Ne? Also was kann man da machen? Und wie kann man das verhindern? Und wie kann der Antagonist eine Herausforderung bleiben, beziehungsweise die Spieler nicht frustrieren? Also, ja. Also richtig ums klassische Balancing. So.
Genau.
In den drei
und Aspekten. Ich meine, das geschieht ja, wenn man jetzt dem Lieblingsduktus, den wir hier schon jetzt ein paar Mal benannt haben, folgt. Schon fast automatisch, weil wir wollten, sag mal, diesen großen Reveal, wer ist es? Wollten wir am Anfang meist ja gar nicht direkt haben. Ist auch die Frage, nach und nach mitzubekommen, wie mächtig ist jemand, dass man das in einzelnen Dosen quasi, sag mal, vorsichtig anfüttert. Natürlich kann man ab und an dann auch mal so einen Knall mit reinpacken. Henny hält es kaum noch raus gerade. Okay, also das, dann kann man natürlich auch so einen gewissen Knall mit reinpacken, dass es klar ist, okay, an diesem Punkt brauchen wir den MacGuffin oder an diesem Punkt müssen wir erstmal mehr rausfinden.
Kannst du einmal für alle unbefleckten Spielleiterinnen den MacGuffin erklären?
Oh, ich versuch's. Ich und Fachbegriffe. Nein, der MacGuffin ist quasi der Gegenstand, die Lösung, der Schlüssel, das zentrale Stück, um das es sich dreht.
Okay, in einer Handlung.
Exakt, oder in der Quest, in dem Gesamtplot.
Okay.
Genau. Mhm. Genau. Ja, genau, also dazu, dass man überlegt, das Ganze peu à peu, Schritt für Schritt, nahbarer zu machen. Das hatten wir ja schon in Bezug darauf, trifft man erst auf Handlanger, trifft man von Anfang an auf den fiesen Obermotz, dass man gegebenenfalls den auch mal mit einem Knall auftreten lässt und dass dann eben klar wird, okay, noch können wir ihm das Wasser nicht reichen. Vielleicht tritt er sogar, ich muss gerade an so einen Terry Pratchett-mäßigen Trollpaten denken, der dann so schon fast gönnerhaft arrogant so sagt, so nach dem Motto, oh, hier, kommt ihr später nochmal wieder. So, ne? Da muss ich gerade so dran denken. Ja, aber so viel dazu.
Kann nur zustimmen. Ich würde halt dieses Chunking betreiben. Also wirklich so, wie jetzt Lord Voldemort im Harry Potter Geschichte, der ja erstmal auch nur von einem anderen Besitz ergriff, dann einen Basilisken vorschickt, dann seine Handlanger ins Spiel kommen und so weiter. Also, dass, wenn man die Etappen besiegt, dass das Ausmaß des Sieges kann am Ende sowieso den Antagonisten nur innerhalb dieser Etappe besiegen und nicht gänzlich, es sei denn am Ende. Da würde ich halt wirklich so kleine Sollstopps einbauen. Dass selbst wenn die Helden draufkommen, dass sie alles sofort rauskriegen, dann vereiteln die halt eben nur Plan A. Und dann kommt halt Plan B oder Plan C.
Ja.
Plan C kann wie Plan A sein, klingt aber besser als Plan B. So, wie, wenn man den Dungeons Dragons Film zitieren möchte. Ja. Also das würde ich halt machen. Das, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen nach Railroading klingt für viele. Aber da bin ich ja auch nicht ab. Da würde ich dann vielleicht mit den Spielern mal das Gespräch suchen, ob denen das so gepasst, wenn man denen so ein bisschen so das kapitelmäßig serviert oder ob die sagen, nee, lass mich lieber die Welt brechen. Aber ich würde das so machen. Daniel und Josi, was sagt ihr dazu? Balancing.
Also ich denke, dass ich da jetzt bei Magnus und auch bei deiner Antwort ja so diese zwei Hauptfaktoren schon herauskristallisiert haben. Einmal geht es wieder um diesen Faktor Unnahbarkeit. Also wenn du den Antagonisten irgendwie so präsentierst, dass er unmittelbar nahbar ist und die Charaktere da tatsächlich eine Chance haben, den in die Finger zu bekommen, sehe ich dann halt eben schon fast als irgendwie eine Art Fehler in dem, wie man es aufgebaut hat, weil ich denke, so ein lang angelegter Antagonist als langwieriger Gegenspieler, der darf halt nicht mittelbar, greifbar, nahbar irgendwie sein. Das ist halt so das eine. Und zum anderen, um auf den anderen Teil von der Frage einzugehen, dass es die Spieler nicht frustriert, die brauchen halt immer wieder so ab und zu kleine Erfolgserlebnisse, wo sie dann halt merken, oh, jetzt können wir dem Antagonisten hier einen kleinen Schlag versetzen oder hier zumindest mal einen kleinen Stich oder hier können wir eben das Wasser mal teilweise abgraben oder wir kommen ihm irgendwo zuvor, ja, auf der Jagd nach irgendeinem wichtigen Artefakt oder sowas, ja, dass sie dann da halt so Erfolgserlebnisse haben und vorher aber diese Herausforderung so quasi als unlösbar dargestellt wird, wo sie erstmal denken, so Gott, wie sollen wir einfache Abenteurer diesen Dämonenmeister jetzt aufhalten, der schon seit x-tausend Jahren interessiert und dann, ja, halt Stück für Stück. Ja, das geht dann schon. Ja, also diese kleinen Erfolgserlebnisse auf, die, wie du es gerade gesagt hast, mit diesen kleinen Etappen. Ja, es geht dann halt irgendwie voran. Es ist zwar ein Riesenberg, aber es geht halt voran.
Ich glaube, da würde ich mich auch mal direkt anschließen. Die Etappen finde ich super, dass nicht Greifbares wurde, wie sagte Magnus so schön, es wurde schon so viel Gutes gesagt. Ich habe mir noch eine Sache kurz notiert dazu, zum Machtbalancing. So, ich finde, ein Antagonist sollte schon mächtig rüberkommen, weil wenn man da jemanden hat, bei dem man sich denkt, ach ja, den wickele ich mal eben um den Finger oder den kann ich mal eben besiegen, fühlt sich das für mich nicht nach Antagonist an. Damit es aber nicht frustriert, der darf ruhig mal seine Macht zeigen und auch mal übermächtig wirken, aber nicht dauerhaft, finde ich. Also wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin ein kleiner Abenteurer und ich muss irgendwann einen Gott besiegen, habe ich ein Problem in meiner eigenen Motivation, wenn ich das Gefühl habe, es ist unmöglich. Also deshalb ja, die kleinen Etappen, das ist super. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wenn es, warum auch immer, mit ein paar kleinen Etappen mal nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, Würfelpech oder was auch, also irgendwas anderes, dass man dann vielleicht dem Antagonisten zugesteht, dass er eine kleine Schwäche offenbart. Irgendetwas, was ihn menschlicher werden lässt, also was ihn greifbarer macht, was ihn besiegbarer macht quasi.
Diese Machtdemonstration finde ich gut, aber auch nicht immer, das stimmt. Und die Schwächen, je nachdem, wie man die ausspielt, können die ja auch dafür sorgen, dass er unberechenbarer wird. Das kann man auch so oder so auslegen. Ne? Schwäche, die dann auch Angst macht. Ich finde, mit diesem, wenn der vorzeitig besiegt wird, ich gehe jetzt mal davon aus, dass eins seiner Ziele vereitelt wird, kann man ja immer noch daraus der Spielergruppe einen Strich Herausforderung drehen, indem man dann nochmal nach oben eskaliert, um so ein bisschen die Sinnhaftigkeit der Queste vielleicht. Also ich sag mal, der Antagonist will jetzt irgendjemanden entführen, den er braucht, um ihn zu opfern, weil er der Nachkomme irgendeines Menschen ist mit besonderem Blut oder so. Und dann wird er entführt, die Entführung wird vereitelt, die Heldinnen können ihn retten und dann kommt er irgendwo hin, wo er sicher ist. Und dann ist der Plan des Antagonisten vereitelt. Dann kann man natürlich sagen, okay, das Handeln der Spieler sorgt dafür, dass es jetzt noch weiter eskaliert und dann der Antagonist die ganze Stadt niederbrennen möchte, anstatt nur diesen einen Menschen zu entführen. Und schon hat man wieder so einen schönen Aspekt, dass der vermeintliche Sieg umgedreht wird in etwas, was es am Ende noch viel schlimmer macht. Und so kann man dann auch immer wieder, auch wenn das natürlich wieder in die Richtung geht, alles so zu drehen und zu wenden, wie es vorher nicht sein sollte, das immer dann noch wieder interessant gestalten.
Ja, das ist eine super Sache. Was ich auch gut fände, wäre, Moment, wo ist mein Gedanke hin? Wo ist mein Gedanke hin? Verflixt. Achso, wir haben zwar die ganze Zeit davon gesprochen, dass der Antagonist gegebenenfalls nicht greifbar ist, aber wenn es doch mal sein sollte, aus welcher Situation auch immer heraus, fände ich ganz passend, wenn er die Möglichkeit hat, aus der Situation durch irgendwelche Fertigkeiten, die er hat, zu entkommen. Nicht, dass das immer nutzt, aber wenn ich zum Beispiel, okay, das sind jetzt nur festgeschriebene Antagonisten, an Stargate denke und an den Goa'uld-System Lord Baal. Wer die Serie kennt, weiß, das ist ein echt trickreicher Mistkerl. Wer die Filme kennt, weiß, dass wenn man einen Baal tötet, irgendwo ein anderer wartet. Das kann man halt wunderbar einbauen. Man möge ihn töten. Viel Spaß dabei. Dann kommt halt der zweite um die Ecke. Das ist der Vorteil beim Klonen. Gut, es ist jetzt Science Fiction, aber trotzdem ist es ganz schön, oder die Möglichkeit zu haben, einen Teleportationsring dabei zu haben, dieses, okay, verhört mich. Aber dann plötzlich ist die Zelle leer. Irgendwie sowas.
Oder wenn ihr mich tötet, dann verliert ihr auch die letzte Chance zu erfahren, wo das und das und das versteckt ist oder solche Sachen natürlich auch.
Oh ja, das mag ich.
So, eine Frage. Kratzt noch ein bisschen an Motivation, aber hier fragt jemand nach konkreten Beispielen. Vielleicht, Daniel, hast du ja da eins oder auch Josi, auch aus Stargate oder so. Wie nutzt ihr Geheimnisse und verborgene Motivationen, um Antagonisten interessanter zu machen? Habt ihr Beispiele dafür, wie ein gut gehütetes Geheimnis die Dynamik im Spiel verändert hat? Und muss man diese als solche erkennen? Magnus könnte da über Kaiser Hahl vielleicht was erzählen, wenn du möchtest.
Kaiser Hahl ist ein Tyrann, geh und töte diesen Mann. Ja, was soll ich über Kaiser Hahl sagen? Ohne, ja,
aber das Geheimnis.
Das soll ich jetzt verraten.
Spoiler. Ja, es weiß doch jeder.
Ja, nein, weiß nicht jeder.
Dann brauche ich ja nicht verraten.
Dann nicht. Tumult im Podcast. Tumult im Podcast. Okay.
Aber sowas von.
Tumultikus. Ja, also Geheimnisse ja. Und verborgene Motivationen. Und habt ihr Beispiele dafür? Vielleicht aus euren Figuren, euren GegenspielerInnen, die ihr mal geleitet habt oder erlebt habt, was es da gab. Kaiser Hahl darf ja jetzt nicht gespoilert werden.
Ja. Ja, okay, wie gesagt, da bin ich halt tief in meine Story drin. Ich hatte halt vorhin erwähnt, dass die böse Zwillingsschwester dafür gesorgt hat, dass die Spieler aus dem Haus geworfen werden aus dem Haus der Mutter von dieser bösen Zwillingsschwester. Und die hatten sich dann natürlich eine ziemliche Weile lang gefragt, warum das Ganze überhaupt sein sollte. Und dann kam irgendwann mal später raus, also ich habe das tatsächlich auch so angelegt, dass Megrim, also diese böse Zwillingsschwester Megrim, wollte an die geheimen Tagebücher ihrer Mutter kommen, um herauszufinden, ob ihr Vater sie nicht ihr ganzes Leben lang angelogen hatte. Und das war nachher auch so im Prinzip der Wendepunkt, wo dann diese Antagonistin auch da sind halt einfach so ein paar Risse in ihrer Fassade dann hinterher aufgetaucht. Ja, und das war halt im Prinzip dann, das war nachher eigentlich auch so für mich dann interessant, weil ich dann halt auch aus der Sicht des Vaters, also von ihrem Vater gedacht hatte, und sie hat das ja dann alles vor ihm verborgen. Ich habe mir halt überlegt, was passiert da im Hintergrund zwischen ihr und ihrem Vater Remy. Und Megrim hat das halt im Prinzip alles für sich behalten, um halt eben herauszufinden, sagt ihr Vater jetzt die Wahrheit oder hat er sie jetzt im Prinzip 22 Jahre lang angelogen? Und steht sie auf der richtigen Seite? Da kam halt bei ihr dann so einiges ins Rollen. Und deshalb war das halt am Anfang so ein Geheimnis, dass sie die Spieler eben rausgeschmissen hatte aus dem Haus ihrer Mutter, um an dieses geheime Versteck mit den Tagebüchern ranzukommen. Und es war halt total lustig, weil die Spieler haben sich gefragt, so wieso zur Hölle schmeißt die uns aus diesem Haus raus jetzt, ja? Weil sie böse ist, weil sie haben das, und das war halt das Coole, die Spieler haben halt echt gedacht, okay, die ist halt einfach nur böse, ja, die möchte uns halt einfach eins heimzahlen, deshalb schmeißt sie uns jetzt raus und nimmt uns das Haus weg. Aber nein, es gab halt eben noch eine andere Motivation, die halt viel logischer war, außer nur, sie ist halt einfach nur böse. Ja, weil sie hat halt für sich im Prinzip Orientierung gesucht und sie hat halt eben gehofft, dass sie diese Antwort in den Tagebüchern ihrer Mutter findet. So, zum Beispiel.
So ein bisschen wieder wie Motivation dann auch ähnlich, ne? Verborgene Motivation. Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, da noch was hinzuzufügen zu dem, was du gesagt hast und was wir schon gesagt haben. Das Einzige, was ich bei Geheimnis noch als Kniff mir einfallen würde, ist, dass die SpielerInnen ein Geheimnis erfahren, dass er über den Antagonisten, was er selber nicht kennt.
Ja, das ist gut.
Das würde ich halt auf jeden Fall noch so in den Topf werfen, über jetzt Herkunft, Blutlinie, was auch immer. Sowas ist immer schön. Und dann die Überlegung, soll man das auf den Tisch bringen oder so. Habt ihr sonst noch Beispiele dafür? Ja, Josi, hau raus.
Ja, ich muss bei Geheimnissen immer sofort an eins meiner Settings denken, die ich im Fate-System leite. Und zwar Stolz und Vorurteil leite ich als One-Shot-Kampagne quasi. Und da geht es um ganz viele Geheimnisse, um ganz viele Intrigen. Es ist ein reines Sozialsetting. Deshalb ist das ein bisschen schwer, da zu sagen, dass es klassische Antagonisten gibt, wie man sich die sonst so vorstellt. Aber da gibt es natürlich auch irgendwie Gegenspieler, irgendwie Motivation. Es gibt unglaublich viel Motivation. Es gibt unglaublich viel, was im Hintergrund passiert. Und es gibt zum Beispiel auch die, vielleicht hört irgendjemand diesen Podcast, der auch bei mir gespielt hat, ich weiß es nicht. Es gab in der ersten Saison ein ganz, ganz großes Geheimnis, was dahinter steckte, was sich jetzt zur zweiten nochmal zugespitzt hat. Und ich habe immer die Möglichkeit gelassen, dass man Teile davon herausfinden kann. Und ab und an habe ich mal so Brösel gestreut. Manchmal wurde drauf eingegangen, meistens aber nicht. Und das hat unglaublich viel Freude bereitet. Ich habe zum Beispiel, also es ist so lustig, wir spielen ein Setting, was eigentlich theoretisch um 1810 rum angesiedelt wäre. Wir sind mittlerweile bei 1900, egal. Und dieses Setting, welches wir online spielen, hat Charaktere, die eine Zeitschrift betreiben. Und diese Zeitschrift gibt es tatsächlich online zum Lesen. Also die ist erstellt von einer Spielerin und wir lassen dort die Abenteuer, die gespielt wurden, als Artikel abdrucken, weil immer einer von den Reportern dabei ist, halt immer aus der Sicht. Aber die sind natürlich auch so geschrieben, auf welcher Seite der Familien zum Beispiel gerade der Reporter steht. Wie sind da die Geheimnisse dahinter? Wird er vielleicht bezahlt von jemandem? Warum wird dieser eine bestimmte Charakter nicht erwähnt im Artikel, aber der andere in den Vordergrund gehoben? Das sind so viele kleine Kniffe und Tricks. Oder dann wird mal eben so eine Schlagzeile eingestreut, die halt nichts mit den aktiven Spielsachen zu tun hatte. Aber wusstet ihr eigentlich, dass Lord Clarice und Lady Weatherby in der Teestube offiziell gestritten haben? Es soll sogar laut geworden sein. Solche Dinge, bei denen keiner weiß, was dahinter steckt, macht unglaublich viel Spaß, auch in einem Sozialsetting mit keinen klassischen Antagonisten.
Erinnert mich ein bisschen an so eine Detektivstruktur, dass man so quasi wirklich sich vorher 10 Tidbits ausdenkt, die gefunden werden können. So irgendwo. Es gibt ja das Gumshoe-System, das ist auch ein Pen and Paper. Das arbeitet auch mit so Hinweisen, die gefunden werden. Und es geht nicht darum, dass man die nicht findet, sondern wie man die interpretiert. Tatsächlich dann so Gumshoe heißt das. Kann ich nur empfehlen. Das ist ganz schön interessant. Was war eigentlich das? Du hast gerade gesagt, das Geheimnis. Welches Geheimnis war das denn? Darf ich das wissen? Das ist ja schon gespielt.
Ja, es ist gespielt. Du darfst es auch wissen. Ich schreibe dir das gerne, denn die Familien gibt es immer noch.
Oh, okay. Oh. Ich wäre so gerne eine Debütantin mal in einer der Saisons.
Du bist herzlich willkommen. Schmeiß dich ins Ballkleid und ab dafür.
Ja, Magnus. Geheimnisse.
Also, eigentlich würde ich mich wiederholen, weil ich habe mir eben bei der ersten Frage schon dafür plädiert, dass Teil der Lösung des Plots dass herausgefunden wird, was die Motivation ist, um einen Schritt voraus zu sein oder um es lösen zu können. Und das wäre ja ein Geheimnis, welches man ergründet.
Habe ich eine Anschlussfrage für dich. Wie wichtig, also die Frage impliziert, dass es immer so sein muss. Ich glaube, so ist es gar nicht gemeint. Aber ich sag mal so, wie wichtig ist es, dass Spielercharaktere eine persönliche Verbindung zum Antagonisten haben? Und sollte es immer eine direkte Beziehung oder einen persönlichen Konflikt geben? Was sagst du dazu?
Ich muss sofort an die klassischen Western denken, ich muss an die klassischen Actionfilme denken, wo der Protagonist mal die Waffe durchlädt und sagt, jetzt ist es persönlich. Also, wie wunderbar intensiv wird es denn bitte, wenn dieser Aspekt hinzukommt? Also, super. Es muss nicht immer sein. Man kann ja auch über die Beziehung zu der Person, die involviert ist, beteiligt sein und hat dann auch eine leicht andere Motivation, als sich direkt mit dem auseinanderzusetzen. Würde ich auch gar nicht auf die ganze Gruppe unbedingt streuen. Und dann kann man auch nochmal damit spielen, dass die eine Person, die emotional so stark dranhängt, da vielleicht sich auch wieder ein bisschen von der Emotion, so ein bisschen, also die Emotion besser kontrollieren oder sich davon wieder lösen muss, von der gewachsenen Motivation aus dieser Beziehung heraus. Grundsätzlich finde ich es aber, dass es so ein bisschen auch aus sich selbst heraus schon fast automatisch geschieht. Ist man involviert in den Plot, in die Kampagne durch die Auswirkungen der Handlungen, der Handlanger oder des Antagonisten selber oder ist man direkt betroffen, dann ist es ja bereits persönlich. Die Intensität oder die Ebenen dieser persönlichen Verbindung, die müsste man sonst vielleicht nochmal klären und wie ich das eben schon sagte, will mich jetzt nicht wiederholen, da würde ich dann schauen, dass das Ganze nicht so sehr in eine Richtung geh, Daniel.
Ja, ich denke gerade nur an meine Gruppe zurück, weil da gab es halt so einfach so durch das Rausspielen von manchen Situationen hat sich das dann so einfach ergeben, dass halt eine Spielerin, die hat eine Steunerin gespielt, Jura, die hatte, glaube ich, dann durch die Borborad-Kampagne ziemlich viel verloren. Unter anderem war sie ja mit dieser, war ihre beste Freundin ja diese gute Zwillingsschwester, die ist ja dann dann auch durch die Hand von Borborodianern gestorben. Und das war, glaube ich, so der erste Punkt, wo dann auch sie am Spieltisch tatsächlich genau den Satz gesagt hat, was du jetzt gerade gesagt hattest. Die hat dann gemeint, so, okay, jetzt wird's persönlich, ja. Und da hast du schon gemerkt, dann war schon tatsächlich so. Diese Art von Wut da, wo du halt echt gemerkt hast, das ist jetzt eine andere Ebene. Es ist also nicht nur so ein unpersönlicher Gegenspieler, gegen den du kämpfst, sondern das war jetzt echt so, okay, die haben jetzt meine beste Freundin genommen, ja. Und jetzt ist so ein Punkt erreicht, jetzt wird's persönlich. Ja. War dann halt nur bei ihr quasi. Das ist, also ihre beste Freundin halt eben, klar, die anderen waren natürlich auch mit diesem Charakter befreundet, aber sie hat's wirklich sehr schwer getroffen. Ob es immer so persönlich sein muss, ich würde sagen, wenn es sich irgendwie organisch so ergibt, wenn es so aus dieser Kampagne herauswächst, ja. Wobei, wenn man es jetzt mal so überspitzt formuliert, so dieses Unpersönliche, wir müssen den Dämonenmeister besiegen, weil sonst geht die ganze Welt vor die Hunde. Ja, geht, glaube ich, schon auch, ja. Aber wenn es nochmal diesen Hauch hat, so von mir wurde persönlich was angetan und deswegen habe ich nochmal so einen extra Grund, ja, den zur Strecke zu bringen, hat einfach dann doch nochmal so eine andere Qualität, glaube ich, nachher beim Spielen auch.
Ich gebe euch beiden absolut recht, beziehungsweise darum geht es ja gar nicht, ihr müsst recht. Ich meine, ich würde nur sagen, inflationäres Verwenden davon ist in jedem Fall zu vermeiden, weil ich glaube, da liegt wirklich der Fallstrick. Wenn du eine Gruppe von 5 Figuren hast, Charaktere, und der eine hat eine Rechnung offen oder von mir aus ein Geschwisterpaar in der Gruppe, weil damals das Dorf vor 100 Jahren abgebrannt worden ist, wie bei Conan oder so. Das finde ich gut, aber wenn es alle sind, ist das ein bisschen fingiert. Genauso ist das wie jetzt zum Beispiel bei Darth Vader und Luke Skywalker. Das ist ja unfassbar gut, hat das funktioniert, dass er der Vater ist. So. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weiterspinnt und Rey in der neuen Trilogie ist jetzt die Enkelin von Darth Sidious zum Beispiel, das wirkt total fingiert, weil das einfach zu much ist. Das ist zu viel. Das verpufft dann einfach.
Ja.
Und so würde ich es auch machen. Ja, wenn der Antagonist am Ende dann irgendwie dann doch die Großmutter vom Barbar ist, so, dann ist das gut. Aber wenn es dann auch noch die, wenn dann das und das und das und das auch noch dazu kommt, dann ist es irgendwann so ein bisschen konstruiert. Also,
ja. Ich finde, der kommt raus, die sind alle Geschwister, so, was?
Genau. Ja. Kommen alle aus Alabama. Ich habe nur gesagt, sie kommen aus Alabama. Ihr habt den Schluss gezogen. Das ist bei euch das Gefühl, nicht bei mir. Nein, aber ich finde, das ist halt, das muss man halt aufpassen.
Weil es gibt mal in einer Gastfamilie. Egal, genug gesagt.
Weil ich finde, kennt ihr das? Es gibt doch diese Memes von den so über Pen-and-Paper-Spieler mit den Background-Stories und dass es immer so ist, ein paar Orks haben damals meine Familie und ein paar Orks haben. Und das meine ich genauso. Das ist genau das Gleiche. Das ist eine super Sache, aber alles in Maßen. Deswegen, also die persönliche Verbindung würde ich da wirklich, organisch hast du doch gesagt, Daniel. Ja, finde ich gut. Josi, hast du da schon zu was gesagt?
Noch nicht, glaube ich. Ich dann stimme euch grundsätzlich zu. Ich würde nur noch einen Aspekt mit reinwerfen, nämlich, dass ich es auch ganz spannend finde, wenn ein Antagonist eben keine persönliche Beziehung zu irgendeinem der Charaktere hat, aber es irgendwann persönlich macht und dann wirklich auch mit so einem richtigen Knall. Sowas wie, ist es immer nur irgendein großer Boss im Hintergrund, aber irgendwann kommen die Helden dem so nah, vereiteln irgendeinen ganz wichtigen Plan, dass er sagt, okay, jetzt habe ich die auf dem Schirm, jetzt schlage ich zurück, ich habe keine Lust mehr auf die und, weiß ich nicht, bringt die Familie um von einem. Also jetzt mal so richtig, richtig heftig. Die kommen zurück, wollen einfach nur wieder sich ein bisschen entspannen nach dem großen Kampf und stellen fest, das ganze Dorf ist abgebrannt. Alle tot. So ein richtiger Knall und dann ist es mit einem Schlag halt persönlich. Und diesen kompletten Switch finde ich halt auch sehr spannend dazu. Andersrum geht's nicht. Wenn es von Anfang an persönlich ist, sagen die nicht plötzlich, ach nö, ich glaube, den kenne ich doch nicht. Also das finde ich auch ganz, ganz nett. Das muss sich nicht nur entwickeln, das kann halt auch von einer Sekunde auf die andere richtig switchen.
Auch umgekehrt, der Handlanger könnte ja die Tochter des Antagonisten sein oder umgekehrt. Und dann bringt man die zur Strecke und denkt, ich habe jetzt nur den Offizier getötet und dann war das Kind des Antagonisten und man denkt, oh, das war, also unbeabsichtigt man da wirklich eine Tragödie entfacht.
So, das aber ist jetzt halt, mal ehrlich, würden die Helden denn anders handeln, wenn sie es wüssten?
Kommt sehr auf die Gruppe an.
Kommt auf die Gruppe an. Kommt auf die Gruppe an, aber man kann natürlich dann auch so gemein sein und denen das vorher nicht sagen.
Also bei meiner Gruppe hätte es garantiert einen Unterschied gemacht, ja, kann ich sagen. Ja.
Ja. Na ja. Ich überlege gerade an die Charaktere meiner Montagsrunde. Wenn das alles klappt, was ich davor habe in unserer Großkampagne und dann am Ende aus drei Zeitsträngen sie in der Borbrat-Kampagne zusammenführe. Oh, da sind so Charaktere dabei. Ein Amboss-Zwergenkrieger, ein Torwaldstämmiger Prios-Priester, der Bock hat, Inquisitor zu werden. Ich glaube, da gibt's Kasala.
Das wäre auch cool gewesen, im Rahmen dieses Podcasts zu fragen, ob man, oder gerade sowas, oder diese Gelegenheit, könnte eigentlich aus einem Protagonisten dann durch diese Versuchung der Macht ein Antagonist werden, ja? Wenn jemand einfach die Seite wechselt und sagt so, Borbonat finde ich geil, gehe ich über.
Auf jeden Fall.
Ja, natürlich, na klar.
Das ist doch super.
Super. Ich habe die Seelen der Magier gespielt mit meiner Tischrunde damals. Mhm. Und ich habe da allen SpielerInnen damals gesagt, jedem Einzelnen, ich werde nur einmal zulassen, zumindest nach dem Plan, ne, dass ihr überlaufen dürft. Und zwar könnt ihr das in diesem Abenteuer jetzt machen. Und ich möchte jetzt von jetzt eine Entscheidung haben, ja oder nein. Und jeder musste mir Bescheid sagen, ob sie das machen. Und es hat keiner gemacht, aber da habe ich auch gedacht, dann hätte ich nämlich gesagt, dann, wenn du das machst, also ein Spieler war kurz davor, ich sage auch nicht, ja, weil die anderen wissen das bis heute nicht, oder Spielerin. Und ich habe dann auch gesagt, wenn du das machst, wirst du auch auf jeden Fall weiterhin, du kannst dann neue Helden erstellen, ne, für die Gruppe, in der du spielst, aber du wirst mit mir zusammen dich selber dann als Antagonisten weiter steuern so im Hintergrund, was du machst dann und so. Also,
boah, cool. Es wäre cool gewesen.
Ja, ich habe es mir gewünscht. Ja. Ich finde es aber auch schön, dass es nicht stattgefunden hat. Und, aber das ist eine super Idee auf jeden Fall. Jetzt geht es vor allen Dingen in die Dramaturgie. Die Darstellung, das Inszenieren des Antagonisten. Und da möchte ich einmal, ich glaube, es war Levana, eine unserer heißgeliebten Hörerinnen hier, wie ein Gegenspieler Gegenspieler inszenieren. Dramaturgie. Unabhängig davon finde ich die Entscheidung, wie man diesen Antagonisten darstellt, gar nicht leicht. Das beginnt ja schon beim ersten Eindruck und der Wahl der Stimme. Um die Schwafelhelden als Beispiel zu nehmen, ein gutes Beispiel, ja, schön. Bei Morgul beispielsweise erkennt man ja schon direkt an der Stimme, dass der der Böse ist. Und das macht in diesem Setting mit so einem gewissen Nostalgie-Trash-Feeling ja auch einfach Spaß. Kann aber je nachdem auch zu viel vorwegnehmen. Bei Zoberan war auch anhand der Stimme schon direkt klar, dass dem nicht zu trauen ist. Was irgendwie auch schade war, obwohl die Stimme halt natürlich echt cool war, danke und gepasst hat. Hätte die Gruppe anders gehandelt, wenn den Spielenden nicht schon von Beginn klar gewesen wäre, dass der Böse ist, dem man nicht trauen kann. Also, wann sollte man den Bösen so darstellen, dass es klar ist, wann nicht? Und wenn ja, wie kann man das machen? Wie kann man jemanden so darstellen, dass es merkbar wäre, aber nicht so offensichtlich, aber auch nicht so, dass am Ende es heißt, ja, wussten wir ja nicht. Also. Und ich glaube, sie hat ja hier viel über die Stimme gesprochen und die Art zu sprechen. Also ich denke mal, die Frage bezieht sich vor allen Dingen so aus Darstellen am Tisch. Ja, also man trifft den Bösewicht und spricht diesen Menschen oder stellt ihn dar. Was sind da eure Ideen und Tipps und Tricks für die Meister da draußen und Meisterinnen?
Puh, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, einmal habe ich so einen Bösewicht inszeniert mit entsprechender Musik. Da hast du einfach gespürt, da kommt jetzt was Böses. Ja, aber das kam halt, also vom Soundtrack her kam da sowas herangerollt an. Es klang halt wie so ein Gewitter, das irgendwie näher kommt, ja. Und da war es irgendwie schon klar, weil der hat sich dann auch wortlos genähert und hat sich dann halt so, gerade als nachher die Musik einen Klimax erreicht hatte, hat er sich dann so quasi in seiner vollen Größe präsentiert. Und das war schon für die Spieler am Tisch echt so, ja, ohne dass er überhaupt was gesagt hatte. Ja, so würde es zum Beispiel auch gehen. Bei den anderen müsste ich jetzt gerade mal überlegen und mal abgeben.
Ich muss an die Kampagne denken, die ich damals selbst geleitet habe in Präsenz. Da gab es tatsächlich zwei Stränge, denen die Helden folgen konnten. Das eine war so ein bisschen die, ja, so Legendenartiges, die fantastischen, schrecklichen Unwesen kommen über uns und werden die Welt zerstören. Und die andere Sache waren politische Intrigen mit Kriegsführung und Ressourcenknappheit und Ähnlichem. Und beide hatten nichts miteinander zu tun. Das fand ich immer ganz spannend. Und die sind auch immer mal dem und dann wieder dem anderen gefolgt, also meine Helden. Und tatsächlich zu dem großen Antagonisten in der, ich sag mal, Fantasy-Reihe, also diese ganze Legenden-Mythen-Geschichte, sind die nie gekommen. Den haben die nie kennengelernt. Aber die haben quasi einen der Gegner oder einen der Antagonisten kennengelernt aus dieser Politintrige. Und den habe ich von Anfang an so zumindest optisch so direkt beschrieben und von der Art so richtig schmierig. So, also die hatten den von Anfang an vor der Nase, aber die konnten den trotzdem nicht greifen. Das war halt ein politisches Oberhaupt. Die wussten, der ist scheiße, von vornherein. Weil der einfach eklig war. Aber ist der einfach vom Charakter so eklig oder steckt da noch mehr dahinter? Also da so, man kann die ruhig auch direkt von Anfang an richtig unangenehm darstellen, so einen Antagonisten, auch sei es jetzt sprachlich, sei es von der Beschreibung, ein bisschen strähnige Haare und der Bauchansatz war zu sehen. Er hat auch krumm gesessen und hatte irgendwie nicht mehr so schöne Zähne. Aber du wusstest genau, wenn der Handlanger von ihm kam, um ihm den Wein einzuschenken, ging der aber sowas von schnell wieder zurück, weil der einfach Angst vor ihm hatte. Also solche Sachen. Kann man auch so machen, es sehr bösartig zum Beispiel darstellen, aber trotzdem dabei offen lassen, ist das jetzt wirklich der Antagonist? Gibt es da noch wen dahinter? Also so, ja, diese Richtung. Und ansonsten
bewusst den Verdacht irgendwie ablenken oder auf jemand anders lenken. Ja.
Zum Beispiel. Mhm. Und beschreiben mit allen Sinnen. Das finde ich ganz wichtig, so wie Daniel gerade gesagt hat, die Musik zu nutzen, aber auch den Spielern zu beschreiben, was die Charaktere gerade wahrnehmen mit allen Sinnen. Klar, was sie sehen, ist relativ einfach. Was sie hören vielleicht auch noch, aber vielleicht riecht der Antagonist auch auf eine gewisse Art und Weise. Ich hoffe nicht, dass sie an ihm lecken, aber halt alles so mal zu sagen. Ne? Wie fühlt es sich an? Bekommt die Gänsehaut, wenn die in seiner Nähe sind? Vielleicht, wenn es ein Dämonenmeister ist, vielleicht spüren die schon vorher dieses Knistern, obwohl die den noch gar nicht sehen können.
Oder es schwenkt das Eis in seinem Glas so ein bisschen und man hört sonst nichts im Raum. Das genau. Ist ja auch so ein Einnehmen des Raumes. Ich muss jetzt mal auf Morgul und Zoberan eingehen. Also ich persönlich bin ja ein großer Genre-Fan, Freund. Ich finde also, dass man halt gerade bei DSA dass die Abenteuer, ich finde, jedes Abenteuer hat ja so ein Genre für sich. Also auch der Zug durch das Nebelmoor, das nächste ist ja so ein leichter Geistertrack und so. Und so lege ich halt die Antagonisten an. Zurbaran und Mogol waren ganz klar, dass das die Bösewichte sind. Das sollte aber auch gar nicht anders sein. Aber beim Strom des Verderbens zum Beispiel habe ich bewusst geguckt, dass ich Isida zum Beispiel ein bisschen kaltblütig darstelle, weil sie ihre Familie einfach nicht mochte. Und da greife ich auf, was Josi sagt, dass sie zum Beispiel nicht getrauert hat. Das heißt ja nicht, dass sie die Mörderin ist. Und das hat die Spieler auch auf die falsche Fährte gelockt. Und da würde ich persönlich sagen, entscheidet das je nach Genre des Abenteuers. Ja, ist das wirklich wie so ein 50er-Jahres-Setting oder so ein Pulp-70er-Jahres-Setting, wie auch immer man das jetzt nennt, wo der Bösewicht einfach ist wie Bela Lugosi, ja? The blood is the life, Mr. Renfield. So ein bisschen, wo das halt einfach ganz klar ist, dass der halt Dracula ist. Oder ist es halt eine komplexe Geschichte, Detektivgeschichte oder wie auch immer. Also da, so würde ich das dann ändern, ja. Ansonsten natürlich richtig, wenn man das vermeiden will, sollte man nicht wie Zurbaran reden. Ja. Eine Sache, die mir noch einfällt, ist Veränderung, also Dynamik und da vielleicht was reinlesen, zum Beispiel wann werden die Bösewichte dann ungeduldig oder werden sie manchmal ein bisschen patzig oder verlieren sich in Gedanken oder also dass man zum Beispiel so die Dynamik leicht ändert. Jemand, der die Kontrolle hat und normal redet und dann zwischendurch mal ein bisschen aufbrausend wird oder vielleicht empfindlich ist oder etwas Bestimmtes nicht sprechen will oder einen Tick hat. Solche Dinge finde ich auch immer so indirekte Anzeichen. Das finde ich ganz, 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 ganz gut. Ist ja zum Beispiel so ein typisches Bösewicht-Ding, dass Leute irgendwie gebrechlich sind. Oder so naturentfremdet oder asthmatisch oder so. Einfach nur, um zu zeigen, dass sie in irgendeiner Also nichts gegen Asthmatiker jetzt, aber ich meine so ein bisschen so einen Habitus aufsetzen, der so eine Irritation in den Charakter bringt, die dann nicht zu dem passt, was er sagt. Das finde ich auch eine Möglichkeit, wenn man nicht zu dick aufträgt. Ja, Daniel Magnus, Darstellung von Bösewichten. Musik hattest du schon gesagt, Daniel. Dem Gewitter fand ich sehr schön. Da muss der Blitz dann auch so knallen, mit dem, was er sagt.
Oh ja, bitte. Diese trashige Darstellung aus Grenzenlose Macht. Borberat von zwei fliegenden Schlangen auf einem gezogenen Streitwagen durch den Himmel zieht und die Räder hinterlassen Flammen. Also ich dachte an so ein 80er-Jahre-Metal-Band-CD-Cover. Also das war schon
irgendwie sehr, so bei Manowar oder so.
Ja, genau.
Oh Gott, ja.
Genau, Fellunterhosen tragen, 10 Minuten lang ein Schwert schleifen. So, ein Schelm, wer Böses denkt. Klar kann man das machen. Ich finde, das sollte sich nur irgendwie so ein bisschen so einfügen, weil ansonsten sieht das so aus, als hättest du in einer gegebenenfalls sehr immersiven oder authentischen mittelalterlichen Fantasy wird plötzlich so eine Leuchtreklame stehen und alle werden davon angestrahlt und überstrahlt und da frage ich mich dann, haut das noch hin? Klar kann man auch mit dem Zaunspfahl oder dem ganzen Zaunsfeld winken, wenn man das möchte oder die oder als Spielleitung die einen den Eindruck, die Gruppe braucht das jetzt gerade oder auch diese klare Ansage. Ansonsten finde ich es dezent besser und es sollte vielleicht auch einfach zur Motivation des Antagonisten, der Antagonistin passen. Wenn so ein heftiger, krasser Reveal an der Stelle dann wirklich Sinn macht, dann kann man das natürlich auch entsprechend untermalen mit Licht, mit Musik, mit Stimmung, mit Lautstärke, mit Gebärden. Aber um jemanden unsympathisch darzustellen, mein Gott, was fallen uns da sofort viele Sachen ein? Überlegt euch, was euch unsympathisch ist. Naja. Es gibt, glaube ich, aus einer Publikation aus DSA auch so ein schönes Beispiel, ist, wenn einer sich anbietet und sagt, Hi, ich bin Mr. Trustworthy. Ich zeige Touristen die Stadt. Kommt, Kinderchen, kommt. Ja, dann wirkt das sehr vertrauenserweckend. Oder dass jemand mit dem Rücken und Fuß an der Wand lehnt, einen Totschläger auf der einen Schulter hat, mit der anderen Hand eine Motte vor der Laterne fängt und sie so lange in der Hand dreht und drückt, bis sie ein brauner, diffuser Klumpen geworden ist. Das ist jetzt auch nicht eine Person, die dadurch großartig vertrauenserweckend wirkt. Du hast einen Ansatz, Daniel.
Ich habe gerade nur irgendwie so alte Erinnerungen rausgekramt, aber ich glaube, das ist halt alles so ein bisschen speziell. An einer Stelle musste Megrim, die böse Zwillingsschwester sozusagen, im Auftrag ihres Vaters dann ungewollt den Charakteren, den Spielern also irgendwie helfen. Und ich versuche gerade irgendwie zu denken, wie ich was ich da damals eigentlich gemacht habe. Aber ich hatte da bei ihr, wenn ich sie gespielt habe, immer das Gefühl, da war halt immer so diese Wut da. Sie wird jetzt gezwungen, das hier zu machen. Und sie möchte eigentlich gar nicht da sein. Und sie möchte eigentlich auch überhaupt nicht mit Jura reden, muss aber den Auftrag ihres Vaters wollen. Und dann war sie halt wütend. Sie war kurz angebunden. Ja, sie hat kurze, knappe Antworten gegeben. Manchmal hat sie einfach Jura dann auch mal so wirklich so angeblafft. Ja, angebellt, ja. Die war dann halt eben ungeduldig. Sie hat sich über Judas Unzulänglichkeiten aufgeregt, ja. Wieso muss sie sich jetzt mit ihr unbedingt unterhalten? Ja, das. Ich glaube, auch wenn jetzt der Tipp vielleicht super offensichtlich ist, weil wir machen das als Spielleiterin ja sowieso, aber ich glaube, wenn man echt. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn man so einen bestimmten Spielabend hat, wo gerade alles zusammenpasst und du kannst dich super genial in diese Rollen eindenken und dann läuft es auf einmal so wirklich wie so ein Kopfkino und du beschreibst nur, was du im Kopfkino so siehst. Ja, und das kommt alles aus dir so heraus gesprudelt, weil der Abend passt, die Stimmung passt, die Leute sind in der richtigen Stimmung, es ist gerade so eine coole Szene zum Spielen. Ja, ist vielleicht manchmal auch vom Zufall abhängig, ja, wie man gerade selber drauf ist, aber ich glaube, dann passiert so was ganz Cooles, dass es dann halt einfach so, dass du dann so einen Flow hast und dann weißt du, wie du sprechen sollst, wie du den Antagonisten gerade beschreibst, ja, was du denen auch vermittelst, was löst denn die Anwesenheit dieses Antagonisten dann auch gerade aus, ja. Ich glaube, das ist auch, kommt häufiger mal vor oder kam halt häufiger früher vor, dass du halt gerade diesen Flow hattest und es hat einfach alles geil zusammengepasst. Darauf kann man auch mal hoffen, ja, dass es einfach so ein Abend ist, wo die Sterne günstig stehen oder so.
Man kann Antagonisten auch durchaus charmant darstellen, ja, oder lustig oder vielleicht unterhaltsam, weil es gibt ja immer wieder Antagonisten, die die Spieler auch sehr gerne mögen. Fast schon lieber als dann manche anderen farblosen Figuren. Deswegen ist es ja auch, ist auch ein schönes Dilemma, was man kreieren kann. Habt ihr denn Tipps für Spielleiter oder Meister, die Schwierigkeiten haben, überzeugende Antagonisten zu erschaffen? Ich kann direkt dazu sagen, wir haben wirklich schon sehr viel darüber gesagt. Ich würde jetzt wirklich einmal praktisch sagen, sucht euch einfach Inspirationen durch Film und Fernsehen. Und es gibt so viele Bücher, auch Podcasts oder YouTube-Videos dazu, How to Create a Villain in 15 Steps und so weiter. Das ist schon gut als Struktur. Ein Tipp, den ich noch geben würde, ist, geht aus eurer Comfortzone raus und sucht euch mal, es gibt so Listen für Ultimate Writers List oder Writers Guide, weiß ich nicht, 500 Negative Character Traits oder so. Und sucht euch da zufällig welche raus, Nummer 18, 29 und 317 und sagt, die verpasse ich dem. Und wenn die nicht zusammenpassen, umso besser. Dann ist es umso interessanter. Ja? Vertut sich in der Zeit, ist blind und wiederholt das letzte Wort im Satz. Solche Sachen, weißt du? Und dann hast du schon direkt so Aspekte, die irgendwie das interessant machen. Weil man sich selber ja aus sich selbst heraus ja schon immer so ein bisschen reproduziert, amöbenartig. Und so ein bisschen immer so die Antagonisten erschafft, die man eh immer gerne mag. So. Was habt ihr so für konkrete Tipps?
Oh, ich hätte da, glaube ich, einfach zwei. Tagträumen. Wenn ihr gerade sowieso in irgendeiner Situation seid, wo es irgendwie langweilig, öde oder sonst irgendwas ist, dann einfach mal Tagträumen. Da kann man wirklich so sich überlegen, was macht denn diesen Antagonisten eigentlich aus? Was ist ihm in der Vergangenheit passiert? Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Wieso ist er jetzt das Resultat dessen, was ihm vorher passiert ist? Ich würde echt tagträumen. Ja, und einfach dann auch tatsächlich, ich habe dann auch so tagträumt, was macht Megrim denn jetzt gerade, wenn sie jetzt nicht gerade für ihren Vater irgendwie die Drecksarbeit erledigt? Ja, und was mir dann aber teilweise auch viel geholfen hat, das ist aber schon ein Shit, den geht man halt sehr weit. Ich habe halt einfach Geschichten dazu geschrieben. Ich habe halt sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe halt zu Megrim beispielsweise Kindheitserinnerungen geschrieben. Was ist denn passiert, als sie 7 war, 9 war, 17? Ja, was war denn mit ihr, mit ihrer ersten Liebe, als sie zum ersten Mal verliebt war? Und ihr Vater hatte das dann auf eine sehr, sehr brutale Art und Weise dann vereitelt, indem er halt das Haus von ihrem Love Interest abgebrannt hatte und sie weiß es, wusste es eigentlich bis heute nicht, ja, und solche Sachen. Ja, also da kommen dann so Schlüsselszenen irgendwie zusammen, also zumindest mal war es so bei mir und dann habe ich geguckt, dass ich diese Schlüsselszenen komplett verbinde, sodass da so eine richtige Biografie zu ihr entstanden ist. Ja, und bei ihrem Vater genau das Gleiche, bei ihrer Mutter auch das Gleiche, also irgendwie ergibt sich das dann nachher so, es macht halt einfach irgendwann mal so Spaß, sich das einfach so auszudenken, zu verbinden, ja, das Ganze so lebendig irgendwie zu machen, ja, aber es ist viel Arbeit, da würde ich jetzt vielleicht jetzt gerade bei, ich weiß nicht, bei so gekauften Abenteuern oder Henny, wie du es gesagt hast, halt eben bei diesen klassischen DSA-Abenteuern jetzt vielleicht nicht machen, dass ich jetzt da diesen Antagonisten für ein Abenteuer komplett umkleide und auskleide und mir ausmale. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich solche Antagonisten sein sollen, die dann eine Kampagne bestehen müssen, ich glaube, da kann man sich nachher echt richtig austoben.
Wenn man eine Spielergruppe hat, die Spielerwissen und Charakterwissen trennen kann, und man spielt so eine lange Kampagne, könnte man die Schlüsselszene in der Biografie des Antagonisten ja sogar am Tisch nachspielen sogar. Mhm. Auch ganz, ganz spannend, so als Storystruktur. Also, dass man da wirklich so aus der Vergangenheit Szenen nachspielt und die Spieler übernehmen dann Figuren in der Geschichte und dann hast du nochmal richtiges Metagaming. Mhm. Könnte man auch machen. Ist natürlich auch aufwendig und würde ich nicht so oft machen, aber wenn man eh so eine Riesenkampagne baut. Jusi, Magnus, konkrete Tipps?
Ich hätte eigentlich nur einen Tipp für die Darstellung eines Antagonisten, wenn der wirklich in einer Szene ganz aktiv auftritt. Also der große Moment, in dem die aufeinandertreffen, würde ich sagen, konzentriert euch in der Darstellung wirklich nur auf den Antagonisten. Nicht noch 10 weitere NSCs mit reinbauen oder, falls sie drin sind in der Szene, sie wieder rausbauen. Also nicht ganz viele unterschiedliche Charaktertypen versuchen darzustellen, sondern sich wirklich auf den Hauptantagonisten konzentrieren. Und den quasi anziehen wie eine Jacke. Also ich sage das manchmal ganz gerne, meine liebsten Charaktere, die ich spiele, die ziehe ich mir an wie eine Jacke. Ich weiß sofort, wie die fühlen. Sind die gerade geduldig? Sind die ungeduldig? Sind die aufgebracht, wütend? Haben die ganz positive Gefühle in sich, was auch immer? Und das geht garantiert auch mit Antagonisten. Das ist dann halt so wie, ich spiele diesen einen Charakter gerade, aber ich weiß genau, wie der tickt. Ich weiß, wie der fühlt, wie schnell der sich bewegt, ob der sich überhaupt bewegt oder ob der nur stumm steht. Aber warum macht er das eigentlich? Ist der innerlich kribbelig und so? Also spürt da richtig tief rein, um einfach zu fühlen, wie der gerade ist und den nicht einfach nur abzulesen.
Magnus.
Ja, was soll ich da noch ergänzen? Also, ich fand, das waren jetzt sehr, sehr vielfältige Sachen. Nein, ich habe nichts zu ergänzen.
Ich habe jetzt noch eine Frage, dann haben wir tatsächlich jetzt im zweiten Teil geschafft. Es gibt garantiert noch ganz viel zu Antagonisten und Gegenspielerinnen zu sagen, aber ich hoffe, wir haben euch jetzt schon viel an die Hand geben können und ansonsten bitte teilt es uns mit, wenn ihr noch andere gegensätzliche oder zusätzliche Meinungen habt. Was sind denn eure Lieblingsantagonisten aus Film und Fernsehen? Oder auch gerne aus Romanen. Von mir aus auch Theaterstücken, lieber Herr Lehrer. Für mich ist es Darth Vader. Einfach nur wie... Es ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil der natürlich einfach die Chance hatte, lange zu wachsen. Aber ich finde, wenn man sieht, wie der aufgebaut wurde, im Vergleich zum Beispiel zu anderen Antagonisten in dem gleichen Universum, ist das halt einfach ein Glanzstück. Halt, ne? Vom Kind bis zur Ausbildung, bis zu seinem Fall, bis zum Versuch, seinen eigenen Sohn wieder umzupolen. Das klappt dann nicht. Und zur Redemption, das finde ich halt einfach perfekt gemacht. Darth Vader ist super. Auch von der Inszenierung. Das ist für mich so der beste Antagonist, der mir so einfällt. Und Smaug mag ich, aber einfach, den finde ich einfach so cute. Ja.
Ja, ich erfülle jetzt einfach mal meinen Bildungsauftrag und sage, hey, lest euch echt einfach mal von Lessing Emilia Galotti durch, einfach mal, und schaut euch Marinelli an, was der genauso macht. Ja, ich meine, Emilia Galotti hat jetzt auch schon echt einige Jahrhunderte auf dem Buckel. Und im Gegensatz zu Schiller oder Goethe ist es echt, war Lessings Stil wirklich glasklar. Und Marinelli ist für mich echt so. Also ich meine, ich habe ja auch Star Wars geguckt und alles und diese ganzen Antagonisten und Batman und MCU und alles, aber Marinelli ist echt so ein Ur-Prototyp-Bösewicht. Oder? Und wenn man sich das nochmal so ein bisschen überwinden kann, doch nochmal zu sagen, ich gucke mir einfach nochmal diese Schullektüre an, Marinelli ist echt genial. Also ich finde ihn als Figur super. Ja.
Wie wäre es denn, wenn wir einen Podcast starten, wo wir klassische Romane aus dem deutschen Bildungsauftrag als Pen and Paper nachspielen? Das wäre doch mal richtig gut. Also wenn ihr das hören wollt, sagt uns Bescheid. Ich wäre, glaube ich, dabei.
Okay, wer ist bei Herr Ribbeck von Ribbeck auf dem Hafenland der Bösewicht? Egal, wir werden es rausfinden. Baum. Der Birnenbaum, der Apfelwurm. Nee, es waren ja Birnen. Egal. Ja.
Das denkst du, das ist ja das Geheimnis.
Das ist die Motivation.
Das Geheimnis des Antagonisten.
Ja. Genau, es war keine Birne. Besten Gegenspieler.
Boah, ich bin so am Überlegen. Bitte, Josi, bitte.
ich muss jetzt mal, wie war das, die Lanze brechen für die Antagonisten, die wir am Anfang der ersten Folge auch mal mit aufgeführt hatten, die aber gar nicht personifiziert sind. Also keine Menschen oder Dämonen oder was auch immer, sondern ein ganz, ganz unklassischen Antagonisten aus dem Roman Dickicht von Scott Smith. Da geht es um eine Pflanze. Und zwar eine Pflanze, die sich selbst zum Auftrag gemacht hat, quasi sich zu vermehren durch menschliche Körper. Also sie geht mit ihren Ranken in die Körper, wächst darin, nutzt die quasi als Wirt, als Dünger, wenn man so möchte. Und sie hat die Taktik mit angewendet, dass sie es schafft, Geräusche zu imitieren. Sie kann zum Beispiel ein klingelndes Handy in einem tiefen Brunnenschacht nachahmen, sodass jemand dort runtergeht, um das Handy zu suchen, falls dort auch jemand reingefallen sein könnte, und zieht sich dann daher halt die Menschen, um wieder weiterzuwachsen. Ich fand das Buch schwierig geschrieben. Also nein, nicht schwierig, sondern ich bin nicht ganz in den Schreibstil reingekommen. Aber diese Pflanze war so fantastisch. Ich habe es geliebt, sie in meine Stargate-Abenteuer mit einzubauen. Es macht wirklich helle Freude, da die Spieler auch mit zu verwirren. Dass plötzlich, oft haben Spieler ja so einen Tick, dass sie immer ein Wort besonders betonen. Oder laut rufen oder so. Und das so mit einzubauen, dass die plötzlich genau das, was sie selbst sagen, irgendwo hören. Ah, das macht einfach helle Freude, bevor die wissen, dass es um eine Pflanze geht. Das ist super. Und das ist auch kein Antagonist, den es einfach zu besiegen gilt. Diese blöde Pflanze ist wie ein Parasit. Die ist nicht wegzukriegen.
Ich erinnere mich daran, dass ich niemals bei einem Horror-Setting von dir mitspiele. Das war jetzt echt creepy beim Zuhören.
Wenn Magnus noch ein bisschen Bedenkzeit hat, mir ist auch noch was eingefallen. Und zwar auch ein etwas abstrakter Antagonist. Ich weiß nicht, ich versuche es mal jetzt irgendwie so spoilerfrei wie möglich zu machen, aber von Frank Schätzing, der Roman Der Schwarm, wo es ja im Prinzip darum geht, Mensch gegen Natur. Also du hast ja die Natur als Antagonisten dann quasi, und es war halt einfach so, es war unglaublich packend geschrieben. Das Buch hat, glaube ich, 1200 Seiten. Ich hatte es in 5 Tagen durch. Und es ist so dieses erdrückende Element, einfach so Mensch gegen Natur. Und du weißt halt, du als Mensch kannst gegen die Natur eigentlich, du kannst nicht gewinnen. Keiner eigentlich. Du kannst gegen die Natur nicht gewinnen. Ja, es ist unaufhaltsam, wenn du mal so eine Urgewalt so aus der Natur gesehen hast. Ja, Vulkanausbruch, Tsunami, Tornado, Umweltkatastrophen, irgendwas in die Richtung, da hast du keine Chance.
Das ist dieser übernatürliche Horror dann auch, wie Stephen King das ja auch oft macht, ne? Dass irgendwelche Dinge oder Konzepte oder Orte in sich eine Agenda verfolgen. Das ist natürlich eine schöne Art von Antagonismus, ja, richtig. Magnus!
Ja, jetzt hatte ich aber wirklich genug Zeit.
Barbara. Ja. So, danke, Folge ist zu Ende. Nein, Spaß.
Das wäre doch zu einfach. Tatsächlich, also ich wollte es wirklich gerne ein bisschen mal zu DSA zurückführen. Ich finde das, was die, so setze ich die Kampagne aber um, ich gehe jetzt mal auf Barbara ein, aber wie setze ich die Kampagne um? Ich finde das, was die HeerführerInnen machen, nicht er selber. Ich nehme den mehr so als Avatar, als philosophischen Stück, sondern dass die Leute, das, was sie daraus machen, aus dieser Philosophie, dass sie daraus ableiten, grenzenlos zu forschen, dass sie daraus ableiten, andere zu unterjochen, weil sie die bessere Technologie oder das bessere Wissen haben. Diejenigen als Antagonisten zu haben, mit einer Philosophie, die ja auch in anderer Form Fortschritt bedeutet. Aufklärung. Ne? So, finde ich spannend. Also, das finde ich gut, die da einzeln zu behandeln. Und dann suche ich gerade verzweifelt nach dem Ork-Anführer aus der des Jahr des Greifen-Kampagne. Beziehungsweise nicht wirklich Anführer. Und ich glaube, das ist Scharras Gartai, glaube ich.
Da bin ich überfragt. Ich kenne weder das eine noch das andere Abenteuer.
Der Charshai Scharras Gartai war der orkische Besatzungskommandant, Gouverneur von Greifenfurt. Genau der ein Netzwerk aufgebaut hat, teilweise sogar aus verschiedenen Kulturen und Spezies, um diese Menschenstadt zu okkupieren und die da von da aus das Mittelreich praktisch weiter zu bekriegen. Fand ich in dem Bernhard Hennen und in dem Bernhard Hennen-Roman einfach super. Auch in dem Abenteuer. Super.
So, danke, ihr Lieben. dann sind wir mit dem Thema doch in zwei Teilen durchgekommen. Bin ich dann doch ganz froh drüber. Ja, wow. Ja, ich danke euch erstmal dafür, für eure tollen Ideen und Inputs. Und sage dann schon mal auch danke draußen fürs Zuhören. Ich habe es schon zweimal gesagt, ich sage es zum dritten Mal, wenn ihr noch was habt, vielleicht eure Lieblingsantagonisten, schickt sie uns mal. Die würden wir dann einmal gerne aufgreifen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und freue mich dann, wenn es mit den Schwafelhelden weitergeht und den nächsten Meistergesprächen wieder am letzten Sonntag, dann im, das ist jetzt wie August. Und ja, ich sage Meister Henny, ich verbleibe wie immer als Geschichtenerzähler und Weltenspinner und danke euch und überlasse das Feld den anderen. Tschüss, mach's gut, rollt die Würfel und bleibt gesund.
In dem Fall möge Fex mit euch sein. Viele glückliche Sterne, bis zum nächsten Mal.
Möge das Würfelglück euch hold sein. Habt viel Spaß.
Exakter Mundo. Viel Spaß da draußen beim besten Rollenspiel.
Ihr Lieben, ich hänge mich kurz dran und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Folgen der Meistergespräche und der Schwafelhelden. Nächste Woche, der erste Sonntag im Monat, dann geht es weiter mit den Schwafelhelden. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, unser neuer Ausstrahlungsrhythmus ist der erste und dritte Sonntag für die Schwafelhelden und der letzte für die Meistergespräche. Wenn ihr Feedback habt für uns, egal ob es die Meistergespräche jetzt konkret sind oder die Schwafelhelden, dieses Thema oder ein anderes, dann einfach schreiben an Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail, depesche@schwafelhelden.de oder kommt auf unseren Discord-Server, discord.schwafelhelden.de. Ich verbleibe, wie schon zuvor gesagt, als Meister Henny, ihr ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, im Namen meiner Mitmeisterinnen, in diesem Fall, ohne die ich nur ein einsamer Streiter wäre und das hätte ich nicht gern, in Dankbarkeit und freue mich, dass ihr bar seid. Habe ich gesagt, bar seid? Was soll das denn bedeuten? Ihr versteht mich schon. Bleibt gesund, rollt die Würfel.